You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Pop und Pubertät U2. Und natürlich wieder dabei, eloquent und profund wie beim letzten Mal,
hört.
Bertram Hensle.
Hallo.
Willkommen.
Dankeschön.
Wieder erneut. Es war ein großer Spaß letztes Mal und ich freue mich schon auf jetzt neue Erkenntnisse. Und ich habe echt auch einiges gelernt, muss ich sagen. Einiges nicht gewusst, ja. Vor allem textlich.
Ja, ja.
Haben wir doch einiges erfahren über dieses U2-Universum. Klaus Bieler noch neben mir, mein Name ist Marc Hofmann. Und wir steigen ein mit dem Nachholzettel, denn wir haben Sachen vergessen. Und mir ist noch ein Gedanke gekommen, den wir gar nicht besprochen haben, mit dem ich gerne einsteigen würde. Nämlich 1987, kann man glaube ich sagen, ist U2 die größte Band der Welt.
Cover 88. Of the Time Magazine, ne? Genau.
Erfolgreichste Band, was die Umsatzzahlen angeht, die Zuschauerzahlen und so weiter. Und jetzt fragt man sich doch eigentlich, hat diese Band Spuren hinterlassen im Pop-Universum, musikalisch, textlich, ideologisch, wo hat das hingestrahlt? Gibt es da irgendwie Nachahmer oder taucht diese U2-Idee jetzt im Folgenden wieder auf? Fällt euch da irgendwas auf oder ein? Späte 80er?
Depeche Mode.
Ja, dann mit dem elektronischen Sound.
Das Erste, was mir spontan einfällt, ist die Akkordfolge von With or Without You. Ich weiß nicht, in wie vielen unzähligen, auch jetzt wirklich nicht nur Alternative Rock Pop, sondern überhaupt in der Popmusik, diese Akkordfolge vorkommt.
Mhm. Heather Nova, wie heißt I give you my heart, I give you my shoulder? Fast hätte ich Head and Shoulders gesagt.
Ja,
das ist genau dasselbe.
Ja. Ja.
Marc erinnert sich.
Und also dieser Sound oder dieses große, weiß nicht, gitarrenlastige Popmusik mit großen Räumen und Landschaften taucht dann wieder auf, ja auch, weiß nicht, irgendwie denkt man auch immer an die Simple Minds ja auch noch, die so auch in diesem Kosmos schwimmen und auch immer mehr politisch werden dann im folgenden Jahr.
Das hatte ich eher so fast zeitgleich in Erinnerung. Wer da wem wie voraus war, weiß ich gar nicht. Ich weiß noch mal so eine SWF-3-Moderation, wo es darum ging, wo wirklich die beiden Bands verglichen wurden und vor allem die beiden Frontmänner. Wer bringt's pathetischer? Wer bringt die größeren, also schon ein bisschen ironisch, ne?
Ja,
wer bringt die größeren Gesten und so? Und das, was ja ganz, ganz, wo es ins Peinliche kippen kann, das Fahnenschwingen.
Mhm.
Also wo es dann, wie heißt denn diese unsägliche, Runrig. Entschuldigung, aber...
Oh, fand ich auch schlimm.
Ich meine, wo Fahnenschwingen ja erlaubt ist, ist in Glastonbury, weil das ist Folklore. Da, egal, wer da spielt, werden halt da, ne, vor dieser Pyramide. Aber ansonsten ist das immer so, Und da waren die sich schon auch ziemlich ähnlich, so dieses Hymnische.
Ja.
Also ich war 85, gleich nach U2, mit Once Upon a Time, war ich dann auch Simple Minds Fan, aber es hat sich eigentlich nur auf die eine Platte beschränkt. Also ich habe dann noch nichts vom Marc gefeierten Frühwerk gewusst, außer dann Live Aid, dann kommt halt Waterfront und so, aber es war auch alles sehr bombastisch. Und dann fiel mir auf, plötzlich retten drei Männer die Welt, und zwar Jim Kerr von Simple Minds, Bono und Sting, der plötzlich den Regenwald rettet. Und alle haben plötzlich lange Haare.
Yeah.
Also fast alle Zopf.
Aber es gibt doch in den späten 80ern, und Runrig ist echt ein gutes Beispiel, auch in der ganzen Ästhetik, so Bands, die so in Landschaften, in so Naturlandschaften stehen, mit ernsten Gesichtern.
Und ja, und in die Ferne gucken. Bloß nicht in die Kamera schauen.
Ja.
Wobei, ich habe heute das Bonusbuch von Unforgettable Fire, habe ich mir gekauft, die Box, super Bilder, unscharf, und sie sind halt alle... nie am Grinsen oder so. Und ich fand aber, die Bilder fand ich super. Und dann fand ich sie plötzlich bei Joshua Tree zu arg.
Zu ernst.
Zu zerlumpt.
Ja. Und so. Ich habe hier was Interessantes gefunden, oder ist mir heute nochmal eingefallen, in der tollen Simple Minds Biografie Themes for Great Cities, wo es darum geht, dass also diese Ähnlichkeit und wie die Bands sich eigentlich seit 1980 sehr respektiert gekannt haben, auch persönlich sehr respektiert haben gegenseitig und auch beeinflusst haben. Und ich wollte euch gerade mal zwei Sachen noch vorlesen, die einem so vielleicht gar nicht klar waren. Also Derek Forbes, der Bassist von Simple Minds, sagt, "We obviously had an influence on them and they had an influence on us as well. We took something from them and they took something from us. It was pretty magical." Und der Beleg, der hier folgt, ist jetzt vor allem dieses Lied Waterfront, das ja für die Simple Minds dann eigentlich so ein Durchbruch war in einen neuen Stil, in einen kommerzielleren Stil. Und hier wird deutlich, dass auf der Tour, auf der dann Under a Blood Red Sky aufgenommen wurde, dass die auch mit New Gold Dream, mit Waterfront ganz oft auf die Bühne sind, offensichtlich. Okay. Also das ist so das Anfangslied war. Und hier wird jetzt zitiert aus einer Public Thank You Notes, collectively titled 60 Songs That Saved My Life. Da schrieb Bono über Waterfront: Waterfront would prove germane to U2's evolution from a rock band into something more ecstatic. Without the album New Gold Dream, I don't believe there would have been Unforgettable Fire or a Joshua Tree.
Hört, hört.
Ja. Jetzt haben wir den Beweis.
Hätte man so nicht gedacht.
Mhm. Ja.
Aber es ist vor allem dieses Milking the Same Bassline, was Simple Minds, glaube ich, eher erfunden hat noch als U2. Waterfront ist, glaube ich, nur ein Basston.
Ja, wobei Rollins meint, dass er praktisch über drei LPs lang.
Tja.
Ja, das stimmt. Ich muss noch ein paar Dinge gerade rücken. Nämlich, ich habe Billy Idol Unrecht getan. In diesem Blind Date vom Musik Express sagt er gar nichts über U2. Es war nämlich diese Plattenkritik im Musikexpress von einem gewissen Herrn Kölsch. Der sagt das mit First Take Magic, wobei das, glaube ich, gar nicht stimmt, wenn man sich anschaut, wie Bono bei In the Name of Love erstmal anderer Text singt, andere Melodie, bis Brian Eno mal sagt, ja, da war was Schönes dabei und so. Also ich glaube, das war doch viel Suchen und irgendwann halt festhalten und finden. Ich weiß jetzt, dass es die einstürzenden Neubauten, nämlich Blixer Bargeld war, dem hat man in diesem Blind Date Bad vorgespielt und er moniert, dass Bad vom Arrangement ein bisschen lame wäre, weil es mit einer Basstrommel gespielt hat, was ja eigentlich nicht geht, aber bei Bad geht es irgendwie doch, finde ich, weil eigentlich ist schon schlimm, jemand spielt Gitarre und dann macht der Schlagzeuger
Da müssen wir doch mal auch die Bauhaus-Tracks genauer anhören mit lame Arrangements, aber egal.
Die was? Bauhaus?
Nee, nicht Bauhaus, Blixer Bargeld, Neubauten natürlich.
Ach so, ja. Ja, es kamen jetzt zu diesem Fauxpas mit Billy Idol eigentlich gar keine Korrekturen diese Woche.
Wütende Anrufe.
Also, aber danke trotzdem für diese wichtige
Korrektur. Ich möchte nicht, wenn ich mal ins Gras beiß, dass dann von mir falsch in die Welt gesetzte Dinge in Umlauf sind.
Jetzt habe ich noch kurz was zum Jahr 1987, das weiß ich nämlich gar nicht, ob ihr das kennt. Und zwar ist ja dieses Jahr Robbie Robertson gestorben, Kopf- und Hauptsongschreiber von einer Band mit dem Namen The Band. Und die gelten ja eigentlich so in der Musikpresse als die Erfinder dessen, was man als Amerikaner bezeichnet. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Ich würde die Byrds eigentlich fast da eher nennen noch. Oder Dylan halt auch. Aber Amerikaner, dieser Rückbezug auf amerikanische Musiktradition, Country, Blues und Soul. Und auch textlich eben so diese amerikanischen Frontiermythen und Wild West und dann oft so ein Outlaw-Thematik dann auch, wie auf dem zweiten Album von The Band. Und der macht 1987 ein Solo-Album und ich habe mir das gekauft vor kurzem und höre mir das an und denke beim vierten Lied, letzten Lied auf der ersten Seite, wenn das nicht The Edge ist, es klingt eigentlich wie der Anfang von Where the Streets Have No Name, auch diese Delay-Texturen. Und jetzt ist da ein Lied drauf, das heißt Sweet Fire of Love, geschrieben mit U2 und auch komplett eingespielt von U2 mit Robbie Robertson. Und das passt ja auch nochmal zu dem, was wir eigentlich gesagt haben. Erstens Fans, dass sie als Fans das wieder machen von diesen amerikanischen Helden. Dass Robbie Robertson ein Held von ihnen ist, wundert auch nicht. Outlaw-Thematik und also Regelbrechen und amerikanische Pop-Traditionen aufgreifen. Und sie sind natürlich deutlich größer als Robbie Robertson und verhelfen ihm wahrscheinlich zu ein paar mehr verkauften Alben auch dadurch. Also auch so eine nette Geste vielleicht auch nochmal. Weißt du, kennst du das Lied?
Nee, das würde ich mir jetzt natürlich, das muss ich natürlich nachholen.
Ja, das muss ich sagen. Sweet Fire of Love von 87.
Mhm. Aber diese, man könnte es ja auch so ein bisschen herablassend, ihr seid ja kleiner wie wir, aber wir wählen euch trotzdem, aber so nehme ich es eigentlich nie wahr. Also, dass sie eigentlich U2 immer auch so diese anderen Bands auch live feiern.
Ja, ja.
Entweder mit Snippets, die sie einbauen, oder eben dann auch zum Beispiel in Berlin, jetzt beim letzten Konzert bei der Innocence Experience, wo er dann Bauhaus einstürzender Neubauten, Blixer Bargeld, und so, die alle aufzählt, die Kraftwerk sowieso, also so die Berlin, für Berlin stehen für ihn. Ne? Mhm. Und das finde ich immer sehr cool.
Ich glaube, wenn man bekannt wird und wahnsinnig erfolgreich, dann hätte man ja daheim trotzdem seine Plattensammlung. Und dann findet man wahrscheinlich trotzdem Independence Day von Crimson Angels wahnsinnig gut und besser als Drowning Man. Deshalb, ich muss es euch echt mal vorspielen. Wenn wir jetzt gerade bei Robbie Robertson und dort spielt U2 mit sind, es gibt vor Joshua Tree oder zur gleichen Zeit oder in dem Dunstkreis zeitlich ein paar Kollaborationen. Zum Beispiel singt Bono bei Clannad mit, einer irischen Band. Wie heißt das Lied? Irgendwas mit
es On geht Time. In a Lifetime?
In a Lifetime, genau.
Habe ich im Radio gehört. Es geht wieder nur übers Wetter. Thunder und Rain und überhaupt.
Ja, und er singt wirklich wieder voll inbrünstig. Und als er dann, da war ich noch Riesenfan. Und dann gleich kalte Schauer, als er dann... fand ich gut. Und The Edge macht mit der ganz jungen Sinead O'Connor noch vor ihrem Lion and the Cobra Debütalbum ein Lied namens Heroin. Das ist auf seinem Film-Soundtrack zu The Captive. Ich glaube, den Film kennt kein Mensch. Und dort spielt er die dermaßen typische Edge-Gitarre. Und dann singt aber Sinead dazu. Und ich finde es ein wunderschönes Lied. Aber die Gitarre ist wie wenn die Edge sagen muss, es weiß zwar keiner, aber...
Das hört jeder.
ich bin's. So, aber ich finde es ganz, ganz toll. Cool. Und dann singt natürlich Bono bei Do They Know It's Christmas mit. Die Geschichte, ich weiß nicht, haben wir die schon mal erzählt? Nee. Ich glaube, dass er ja die Zeile singen musste. Thank God it's them instead of you.
Tonight, thank God it's them, ja.
Und er hat sich zuerst geweigert. Es gibt ja unzählige Dokus. Wenn man Mincior-Fan ist, weiß man das ja. Und Bono kriegt die Zeile... Thank God it's them instead of you, und er wollte es nicht singen. Mhm. Und dann hat er sich dafür entschieden, das dann halt mit voller Inbrunst, also wie es eigentlich nur er singen kann, abgesehen von Bruce. Wir haben darüber gesprochen. Und ich finde es einer der besten Momente in Do They Know It's Christmas. Aber er hat sich erst geweigert, hat er kann doch nicht singen, Thank God it's them instead of you. Aber ich glaube, Bob Geldof hätte ihn dann überzeugt. Mhm. Aber finde ich interessant. Mhm. Und auch also das 80er sind ja die Männer eigentlich alle geschminkt wie Frauen. Er steht dann zwischen den Jungs von Duran Duran und Spandau Ballet und er so als der gute Zwerg, sag ich.
Aber das ist eigentlich auch was ja abstrahlt noch von U2. Dieses authentische Ding und eigentlich dieses Vorwegnehmen von den 90ern und den frühen 90ern. Und ja, also politisch eher linksliberal und engagiert und auf so einer Mission.
Wieder, und unglamourös. Und was unglamourös, dann mit Achtung Baby natürlich
und, ins Gegenteil. Und was dann ausgerechnet dann an den 90ern fängt die Schminke an. Ja.
Gut, du hast auch noch einiges
dazu. Ja, also ganz am Anfang, das gehört natürlich gesagt hier, diese Gründungsanekdote, der Mythos, der aber wohl Wirklichkeit ist, nämlich dass der Larry Mullen Jr. die Band gegründet hat mit seinem Zettel, den er an der Schule aufhängt. Und dann trifft sich die Band und noch ein paar andere, war am Anfang nicht gleich die vier, sondern war Edges Bruder zum Beispiel dabei und Bono erstmal eine Gitarre und irgendwann haben die anderen gemerkt, lass mal die Gitarre weg, kannst vielleicht singen. Und in der Küche bei Larry Mullen fangen sie an zu covern und so. Und dann heißen sie ja mal Feedback, mal The Hype, bis sie dann irgendwann U2 werden. Und Bono in Surrender, glaube ich, beschreibt er das sehr schön, ne? Wie dann die ersten Mädels draußen rumlungern und wie cool sich das anfühlt. Und auf dem Schulfest darf man dann spielen. Also so richtig, ja, einfach, das, wie er sich da auch noch dran erinnert, wie diese tollen Momente, oh ja, jetzt eigentlich mache ich das will ja jeder, wenn er mal auf der Bühne stehen und dass mich Leute gut finden.
Larry, über den haben wir eigentlich recht wenig gesprochen, aber letztes Mal noch über sein Schlagzeugspiel hin und wieder. Ganz wichtiger
ich finde ihn
Figur auch,
super definitiv. Cool, nicht nur, weil er am besten aussieht.
Sagt auch Bono sogar.
Ja, schreibt ja viel eigentlich über die Funktion von Larry Mullen in seiner Autobiografie, wie der eigentlich so die Instanz ist, die letztlich auch entscheidet.
Bono sagt ja mal, wie wäre es denn mal im anderen Haarschnitt, aber nee, er muss natürlich so bleiben. Und auch seine andere Gehirnhälfte sollte er mal aktivieren. Aber das ist natürlich alles Ironie und letztlich schätzt er genau das. Also hey, da ist jemand, der uns auch mal wieder den Kopf gerade rücken könnte.
Und sie hören auch auf ihn, gell?
Ja. So. Ich finde ihn wirklich extrem cool. Ja. Ich habe mir das Video nochmal angeschaut, Red Rocks, und er arbeitet Schlagzeug. Also, wenn er Sunny Bloody Sunday oder irgendwas anderes spielt, er spielt wirklich damals noch schmerzverzerrt. Und es ist ja auch die Zeit, wo eigentlich das Schlagzeug das wichtigste Instrument bei U2 ist. Ich habe War nochmal angehört und ich glaube, 4 Lieder beginnen mit Schlagzeug. Und mit, also Like a Song, was ich ja super finde, das endet mit einem
Gewitter.
Gewitter, aber keins, wo man denkt, so Atmosphäre, sondern man denkt, irgendjemand hat aus Versehen das Schlagzeug zu laut gemacht und dann, ach komm, lass mal drauf. Aber eher so als Typ, finde ich, durch seine eigentlich immer gleiche Zurückhaltung super.
Ein sehr cooler Moment, ich, kurz nach vorne gesprungen, die Joshua Tree Jubiläumstour, auf der ich war 2017. Mhm. Und da gab es diesen Moment, wo die Kamera direkt hinter Larry Mullen ist und natürlich auf der Riesenleinwand ist er dann zu sehen. Und dann dreht er sich zur Kamera um und winkt damit quasi ins Publikum riesengroß, ist der Larry Mullen. Und zwar jetzt, das gebührt ihm auch mal der Moment.
Ja.
Und da hat das Gefühl so, sonst denkt man so, ja, lass mich nicht fuhren. Und dann, nee, das ist jetzt okay für mich, das darf einmal sein. So.
Ja, cool. Und auf den Bildern von Unforgettable Fire eigentlich die coolste Sau.
Tja.
Unglaublich.
Also Modesünden oder Haarsünden, Haircrimes, kann man ihm jetzt
nicht vorstellen. Nee, er ist wirklich durchgehend abnickbar. was ich interessant finde, bei Simple Minds spielt ja ab, ich glaube, Sparkle in Rain, Mel Gaynor. Hm. Und er schafft sogar bei Simple Minds, dass man hört, dass der super ist. Sogar bei Don't You Forget About Me. Man hört eigentlich auf keiner YouTube-Platte einen Schlagzeuger, wo man denkt, oh, leck mich am Arsch. Also er ist so ein sachlicher Schlagzeuger, gibt es glaube ich nicht nochmal. Und ab Achtung Baby gibt es ja diesen Groove-Rhythmus. Und mit so einem ganz coolen Schlagzeug-Sound. Und der zieht sich glaube ich bis heute ein bisschen durch. Ich mag den Snare-Sound extrem. Er macht auch manchmal mit, auf War noch mit Kuhglocke. Geht auch Lied los mit der Kuhglocke und mit Tambourin und so. Man hört, finde ich, ein bisschen, dass aus der Marschmusik kommt. Aber er macht eigentlich nie ein Break oder so, wo man denkt, oh, wow, der kommt jetzt im Super Drumming Heft oder so.
Aber ganz
ich finde es auch nicht schlimm.
Ja, ganz klarer Stil oder Sound auch. Und ich finde auch, was man bei Ringo Starr sagt, es geht um den Song. Ja,
und ja, wobei Ringo Starr ist natürlich, ich sage jetzt mal, ich will überhaupt nichts gegen Larry Mullins Schlagzeug
sagen,
aber Ringo erkennt man nicht am Sound, sondern an dem, was er macht. Hm. Und da Larry Mullen selten Breaks macht oder überhaupt irgendwas, erkennt man ihn eigentlich daran, dass er nichts macht, an dem man ihn erkennen könnte.
Also den Heavy Foot, wie der Bono mal gesagt hat, wenn du vor dem Larry stehst, dann hast du jemanden hinter dir, der schiebt.
Mhm. Ja, das ist, auch ja, sehr das ist wie auf War, da schiebt er extrem.
Berli, dann hast du noch ein paar Zoo-TV.
Ja, also wir haben ja mit Zooropa aufgehört und in dem Kosmos, ich mein, wie gesagt, ist ja mein, das ist quasi mein Fixstern, wenn es um YouTube geht, letztlich, weil da lebe ich quasi drin oder bin drin, habe drin gelebt, weil ich das alles so genial finde. Und noch zwei Anekdoten zu der Zeit von ZooTV, nämlich zum einen eben diese Vorbands, die sie dann anschleppen, Pearl Jam als Vorband in Rom auf der ZooTV-Tour und Eddie Vedder, also Bono hat immer gesagt, das ist ein Odd Guy, also der ist, findet ihn, die sind jetzt auch natürlich super befreundet und so, aber damals so, gerade am Anfang so verschlossen, aber auch respektvoll natürlich gegenüber der großen Band. Und dann sitzt er so auf dem Stuhl und irgendwie das nächste Lied kommt noch nicht und der Eddie Vedder brummelt ins Mikrofon die Anfangszeilen. I was on the outside von I Will Follow, weil sie da schon länger nicht mehr spielen live. Ne? Und kein Mensch im Publikum rührt sich auch nur. Also keiner kennt das Lied oder niemand achtet da drauf. Und dann,
ist das Lied?
Aber Bono hat es natürlich gemerkt. Ne? Und dann, na, das ist also ein bisschen bezeichnend, so ein bisschen, ne? wenn eine Band komplett abhebt und dann sich natürlich mit dem Lied Eddie Vedder genau, kann man vorstellen, dass der, was Texte angeht, zumindest auch ein riesiger Boyfan ist, weil da geht es ja im Pearl Jam auch immer drum, diese Zerrissenheit.
Ist nicht in dem Buch was du mir auch mal ausklärst.
Da ist die Anekdote drin
von Bill Flanagan. Auch die Anekdote, wo Eddie Vedder sagt, ja, schon geil, das Riesenkonzert, aber ein Rollins-Band-Konzert fände jetzt irgendwie.
Das ist ja auch vollkommen logisch. Also, ne, das ist das Gigantomanische, passt ja letztendlich nicht so zu ihnen. Dann noch eine Berlin-Anekdote, 90, also da denken, wie gesagt, jetzt Kalter Krieg zu Ende und dann landen sie auf einer falschen Demo. Also denken jetzt, ah, das sind jetzt Leute auf der Straße, wir mischen uns mal unter die feiern doch bestimmt jetzt die Maueröffnung oder überhaupt die Freiheit und wundern sich dann, wie die alle, was die alle für Gesichter machen und merken dann, dass sie auf einer SED-Demo sind oder quasi DDR-Nostalgie, sondern aber Scheiße und die wollen... Und dann hatte sie nur Schiss, dass jetzt irgendwann die Fotos kommen, ne, um die Welt gehen, was sie da jetzt eigentlich wieder fabriziert haben. in London gibt es auch, ja, wurde also ein Riesenerfolg, diese Tour. Und dann die Presse, da hat dann jemand ihnen schon gesagt, wartet ab, bis ihr nach England kommt. In England werden sie euch in der Luft zerreißen. Das ist irgendwie klar. Mhm. Und genauso kommt es. Zunächst mal ist das auch eine wahnsinnige Geste, dass sie Salman Rushdie auf die Bühne holen. Mhm. Bono in seinem Teufelsau-Kostüm, das passt natürlich dann wieder super mit den satanischen Versen. Und hier, du versteckst dich jetzt nicht. Und dann machen sie aber beim zweiten, dritten Konzert, ich weiß nicht, im Wembley-Stadion, schalten sie live nach Sarajevo in die belagerte Stadt. Und das war natürlich gut, da haben wir es wieder mit gut gemeint, ne? Das sollte das Zeichen der Solidarität sein. Mhm. Und eigentlich das, was sie ja mit der Tour auch wollten, dass man live im Fernsehen zuguckt, wie Menschen da im Krieg leiden. Und dann sprechen sie mit diesen Leuten dort und die sagen, ja, jetzt feiert mal eure Party weiter, wir gucken mal, ob wir morgen noch leben.
Wahnsinn.
Und das war mitten im Konzert. Mhm. Und dann kann ich, also sie waren kurz davor, sagen sie dann, das Konzert abzubrechen, aber sie haben es halt durchgezogen. Aber dann war natürlich klar, für sie selber, aber dann auch in der Presse, ich sag, das ist ja, das geht nicht. Kann und das nicht ist einer dieser Sachen, wenn man U2 kritisiert, sagt, da haben sie es einfach vollkommen überrissen, unterschätzt, falsch eingeschätzt. Das war übel.
Das war natürlich für alle Feinde gefundenes Fressen.
Und ja.
Später war dann, glaube ich, egal, warum man jetzt Bono kritisiert hat, dann ist halt in Family Guy Bono ein lebensgroßer Scheißhaufen. Es gibt eine Folge, in der Bono halt als lebensgroßer Scheißhaufen rumläuft.
Er hat dann später in Sarajevo haben sie ein Konzert bei der Popmart Tour und dort, ja, nicht wieder gut machen, aber es war klar, dass mit der Stadt, mit Sarajevo kommen ja noch hin, haben sie auch eine große Verbindung. Und dann sagt er, Leute, kiss the future, fuck the past.
Ja, so einfach ist das nicht.
Aber es ist natürlich eher dieser Hass natürlich auch, den die auf sich gezogen haben. Gerade dadurch, das ist ja klar, dass so eine bestimmte Art von Musikpresse, das ist ja gefundenes Fressen natürlich. Und für viele Leute ja dann... ist es dann eine Nummer zu oder ist Bono verkörpert, glaube ich, was man halt auch eklig finden kann an Popstars.
Ja,
auf so einer Mission sich befinden und dann irgendwie dieses seltsame messianische und weiß nicht, was da noch alles ist, was diesen Hass erzeugt.
Und tatsächlich, vielleicht sogar richtig in dem Fall eingeschätzt, mit den Masken und den Verkleidungen, da macht er sich unangreifbarer. Mhm. Ja, da wollte ich eben nochmal auf diese drei Persönlichkeiten bei der Tour, die Fliege, schwarz und schön, wie die Finger da immer so wackeln, also wirklich, das ist wirklich eine Fliege, die da die das Fernsehen feiert und sagt, hier, watch more TV, was wollt ihr denn? Und Oberfläche genießen, aber auch total abgestürzter Typ, was ja in The Fly dann auch im Text rauskommt. Er hat gesagt, das ist ein Telefonat von einem Typen, der in der Hölle ist, aber ihm gefällt es dort. Und dann in Amerika, da kommt er dann mit diesem Glitzeranzug und dem Cowboyhut als Mirrorball-Man und macht das auf Televangelist, also quasi so ein Erweckungsprediger und schreit rum, I have a vision, I have a vision und alle warten auf die Vision und dann sagt er, Television, das ist es.
Und zeitgleich kommt Personal Jesus, um bei der Schmut zu
bleiben. Und dann natürlich, was ich grandios fand, diese Gustav Gründgens Mephisto-Geschichte, ne? Wo er dann auch diese hohen Schuhe trägt und dann zum ersten Mal öffentlich sich über seinen Komplex, was seine Körpergröße angeht, lustig macht. Und sagt, schau mal, habe ich extra für euch gekauft. Wie findet ihr? Und alle so, oh! Aber das fand ich ja natürlich genial. Und wie er dann da diese Anrufe tätigt, hatten wir ja schon. Und dann quasi sagt, so, jetzt bin ich hier und ich präsentiere so eine lächerliche Version des Teufels und das ist eigentlich der einzige Weg, das Böse auch zu besiegen, der man sich drüber lustig macht.
Ich glaube, hätte sie so weitergemacht wie auf der, wie ist die Tour? When Love Comes to Town Tour oder
Love Town, ja.
Love Town. Ich glaube, dann hätte er wahrscheinlich wirklich die Welt retten müssen. Weil.
Nee, er wäre gekreuzigt, also hat er gesagt, er wäre dann ans Kreuz gegangen. Also er wurde ja schon von der Presse gekreuzigt und gesagt, nee, lass mal.
Ja, wobei, das ist natürlich wieder ein Vergleich, wo man denkt,
ja,
halblang.
Ja, ja.
Aber wenn man jetzt so riesen Erfolge und dann auch auf der Bühne sich so bewegt, dann ist eigentlich klar, dass das irgendwie einem vorgeworfen wird oder das zurückkommt irgendwie. Weil er ist ja dann nicht jemand, der sich auf der Bühne, wie soll ich jetzt sagen, er liegt ja am Schluss nicht völlig kaputt am Boot oder so, sondern er feiert sich und das Publikum.
Natürlich, und so. Auch als kaputter Typ.
Er opfert sich auf der Bühne nicht selber.
Weil wir noch bei Einflüsse waren, fand ich auch, da habe ich mich, also da habe ich so richtig als U2-Fan mokiert über Bon Jovi, wo ich Keep the Faith gehört habe und das Plattendesign gesehen habe, ich gesagt, also geht's noch eindeutiger. Wir machen jetzt auch so, wie ihr. Ja. Mit dem ganzen Look und mit den kleinen Bildchen auf dem Cover und dann die Gitarre bei Keep the Faith, das, yes, ist Maria.
Und gleicher Fotograf. Okay. Da war ich auch ein bisschen schockiert, weil Depeche Mode, U2, Anton Corbijn und plötzlich wechselt der Fotograf, der damals Joy Division fotografiert hat, in der U-Bahn, das berühmte Foto, wechselt er einfach das Genre?
Also ich glaube, es gibt wenig Bands, denen man genau das so vorwerfen musste, wie Bon Jovi zu der Zeit, die gesagt haben, hey, wir sind eigentlich auch Alternative Cruncher und machen jetzt auch mit Sepia-Farben rum und so. Und es deutet sich allerdings, das muss man zu ihrer Entschuldigung sagen, es deutet sich auf New Jersey schon an, 88. Versuchen sie schon so ein anderes Image. Es klappt noch nicht ganz. Auf dem Inner Sleeve sehen sie immer noch gleich scheiße aus wie 86. Aber so außen versucht man schon so ein bisschen so ein Working-Class-Ding irgendwie zu machen. Und dann da halt den Schritt und dann die Haare ab und plötzlich tritt er im Flanellhemd auf und so weiter. Und dann wird es halt schon ein Tick lächerlich. Wobei Keep the Faith eine gute Hardrock-Platte ist.
Ja, man kann ja auch, man kann es ja als Kompliment sehen. Also,
ja. Okay, aber es blieb ihnen ja auch nichts anderes
übrig. Nee, eben nicht.
Ja. Ja, jetzt kommt dann irgendwann ja die nächste LP mit Pop. Und eben auf dem Weg dahin gibt es sehr, sehr interessante Sachen und auch großartige Songs, wie ich finde. Zum Beispiel der Batman Soundtrack, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, wo sie so ein Glamrock Nummer machen. Und dieses, was da, diese Bösewichte bei Batman, dieses Ambivalente, ja genau zu dieser eigentlich noch von ZooTV kommenden Ästhetik her passt. Also welche Maske trage ich gerade? Bin ich jetzt der Gute? Habe ich beide Seiten in mir?
Ja, warte, ich sah mit Jim Carrey als Riddler, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Super Comic-Video dazu. Also passt wie es
war. War schade, weil es eigentlich einer der schlechteren Batman-Filme war, auch im Vergleich mit den Tim Burton-Filmen vorher.
Ja.
Aber das Lied ist großartig, fand ich auch.
Total.
Und es war wirklich, ich erinnere mich noch, ich habe das den Film im Open-Air-Kino in Freiburg gesehen und wusste gar nicht, dass sie den Soundtrack machen. Und als U2 kommt, hat es mir wirklich gerissen, weil ich war da ein riesen U2-Fan zu der Zeit auch und fand das großartig, dass die da das Lied gemacht haben. Ich finde es heute noch toll.
Total. Dann Passengers, also jetzt alle warten drauf, ja, U2 wird er sich jetzt wieder irgendwann beruhigen und wieder normale Musik machen, nicht so in das Technische gehen und dann machen sie mit Brian Eno sagen, okay, das ist jetzt vielleicht tatsächlich zu viel, was wir da wollen, nämlich einfach nur so Skizzen, ein Soundtrack, Original Soundtracks zu einem Film, den es gar nicht gibt, wo Larry immer wieder sieht, wie er den Kopf schüttelt. Aber das sind natürlich auch Perlen drauf, Slug, Your Blue Room, ganz klar von Bowie wieder beeinflusst. Und Miss Sarajevo vor allem. Also sehr das gut. Ist wieder, ja, das glaube ich, geteilte Meinung, was der Pavarotti da auf einer U2-Single macht. Aber ich find's total genial. Auch dieses Bild oder diese Idee, dieser Schönheitswettbewerb in der belagerten Stadt. Also das ist, glaube ich, auch so, wir reden ja oft, oder ich rede auch von der U2-Essenz. Also in der Dunkelheit die Schönheit und das Licht suchen. Ja, und dann feiern die Schönheit und haben das Plakat Don't Let Them Kill Us. Und das, ja, allein deswegen, finde ich, hat sich das Projekt oder die Platte ja auch schon gelohnt. Und dann war ich, jetzt wird es so biografisch kurz, 1995, 1996 war ich ja in England und bin natürlich auch nach Dublin gepilgert. macht sich Rollins ja auch sehr schön lustig, wie die Leute
spitting on the wall and stuff.
zu den Windmill Lane Studios pilgert und dann alles vollgeschrieben. Natürlich, wie bei, ich, natürlich nicht das gleiche Level wie Abbey Road, aber halt da wird sich halt auch verewigt. Mhm. Und ganz viel stand da, go back to your music. Also die Hardcore-Fans, die jetzt mit dieser Phase, wenn du nicht einverstanden sind. Und wir schlendern abends durch die Gassen und mir kommt ein Typ in Hoodie entgegen. Kurzhaarig, Bart mit einer cremigen Miene. Ziemlich klein, also so wie ich. Und Kerstin, meine Frau, neben mir und wir laufen einfach weiter und ich denke, also könnte sein. Könnte sein. Das speichert bei mir immer noch ab. So, ich habe ihn wahrscheinlich gesehen. Aber das war wie peinlich. Ne? Ich habe dann gedacht, was mache ich dann? Gehe ich, hey Bono. Oder so, hey Paul. Weil dann reagiert er so in seinem bürgerlichen Namen.
Judas!
Wie bei Matthias. Und nee, komm, lass ihn einfach weiterlaufen. Ich speichere das. Ich habe es nicht mal der Kerstin gesagt. Okay, einfach weiterlaufen. Weil
da Heather Nova am Moment.
Aber für mich selber ist es so abgespeichert.
Ja,
es kann sein, dass er da rumlatscht.
Ja, das stimmt.
Vielleicht latscht er rum. Ja. Und wie gesagt, ich war in England und dann, das war ja die Britpop-Hochzeit und U2 war da nirgends zu finden. Da ging es nur um die ganzen englischen Bands, wo sind alle aufzählen. Und dann bin ich im Plattenladen und habe gerade die wahnsinnig tolle Smashing Pumpkins Doppel-LP in der Hand. Melancholy. Mhm. Und auf einmal kommt Zoo Station. Und das Lied ist für mich immer noch so ein Stromstoß, der durch mich... So, die Gitarre, die dann so reingrätscht. Super. Und ich strahle übers ans Gesicht und blick hoch und will Kontakt aufnehmen zum Plattenladeninhaber. Und der dreht sich zu dem Typ um, der wahrscheinlich dafür verantwortlich war. Knock it off! Ja, also hör auf mit dem Case. Und nach 4 Takten war das Lied schon wieder zu Ende. Und es kam dann Supergrass oder was auch immer.
Das sind so die Momente. Das,
da dachte ich, ja, okay. Ja, aber soweit zumindest mein Vorlauf zu dem, was dann kam mit Pop.
Und da kommt Pop 1997. Wie finden wir Pop?
Ich habe sie als Doppel-LP und ich habe sie viel zu selten gehört, weil was ich an der Platte irgendwie schlecht finde, ist die Liedreihenfolge. Weil man kommt vielleicht gar nicht zum Schluss, weil man vorher schon aufhört. Und ich finde, weil ich sie halt auf Platte habe, Seite C und D, richtig gut. Und ich finde, dass sie mit diesem etwas gewollten Diskothek losgeht. Das ist mir wirklich zu gewollt. Und dann kommt Do You Feel Love. Das klingt eigentlich wie New Order auf einer späteren Platte, finde ich. Und dann kommt Mofo, das etwas nervt, aber am Schluss sehr atmosphärisch wird. Das klingt eigentlich wie Depeche Mode. Später, ein bisschen Industrial und so, da weiß man echt nicht, was möchte die jetzt eigentlich. Und am Schluss finde ich, also ich finde die Platte wird dann immer besser. Groove zum Teil, schöne Bassfiguren, die finde ich nie mehr in der Form dann später auftauchen. Ich finde auch Miami, was den Bass betrifft, extrem cool. Und mein Lieblingslied ist If You Wear That Velvet Dress. Super Atmosphäre.
Obwohl und mit Tempo, wo du ja das letzte Mal gesagt hast.
Ja, aber es ist halt nicht so bluesig, soulig. Ja, jetzt heißt du da Mineral Green. Also ich
bin gleich so aggressiv.
Ich, wo die Schärfe jetzt wieder, die Schärfe wieder reinkommt. Hast schon 3 Bier. Auf jeden Fall finde ich die Platte viel interessanter, als ich es in Erinnerung gehabt habe. Und es gibt ja Leute, die sagen, dass das die letzte relevante YouTube-Platte sei, weil hier endet irgendwie eine Entwicklung. Ich finde, mit Diskothek war so ein bisschen, jetzt machen wir noch mehr, was weiß ich, Club-Sound oder sowas. Aber ich finde, das andere ist immer noch irgendwie YouTube, aber Diskothek bis auf die Gitarre. Oh, irgendwie brauche ich es nicht. Aber es ist ganz viel sehr schönes Zeug drauf. Zum Beispiel das Lied Gone heißt es, glaube ich. Fantastisches Lied. Ja. Und es ist auch die letzte Platte, die mich richtig interessiert. Aber da kommen wir ja gleich drauf.
Ich möchte in meine Biografie kurz gehen, weil ich hatte so einen Moment mal, wo ich dachte, jetzt weiß ich, wo die Zukunft der Popmusik, wo Popmusik hingeht. Das war das einzige Mal. Das
ist immer lustige Gedanken.
Das war so, ja, zu der Zeit, 96, 97, hatte ich so ein paar Bands, wo ich dachte, die machen das, aber noch nicht richtig. Und ich glaube, ich weiß, wie es richtig geht. Ah. Und zwar wirklich ein Hybrid aus Elektronik und Rock. Garbage war vielleicht eine Band, die das so angedeutet hat, war aber eigentlich fast zu konventionell rockig. Ich dachte so, dieses Elektronische müsste noch deutlicher werden. Ruhig ein Drum and Bass Sound und untenrum wirklich Bass, Schlagzeug, komplett Club und Trip-Hop und Drum and Bass und Techno und dann aber trotzdem Rockgitarren drin und trotzdem Songs mit herkömmlichen Pop-Strukturen. Und es hat niemand so richtig gemacht. Prodigy hat es angedeutet, war aber dann wieder zu elektronisch und Chemical Brothers vielleicht. Und dann gab es zwei Platten, wo ich dachte, das ist. Und es war Bowie, Earthling, die ganz schlecht wegkommt heute im Rückblick. Und eigentlich Pop. Und ich habe Diskothek im Radio gehört und dachte, das ist genau so. Dann habe ich damals so ein bisschen rumexperimentiert. Ich hatte weder die finanziellen noch die technischen Möglichkeiten, aber mit einem Drumcomputer und irgendwie Demos aufgenommen in so eine Richtung und dachte, Diskothek ist genau das Ding. Und auf Pop sind eigentlich einige Sachen, wo ich habe das Album fand es wahnsinnig interessant und dachte, so genau muss es klingen. Das hat mich sehr inspiriert damals für einen Moment. Übrigens auch noch eine andere Band hat es inspiriert, nämlich Selig, die zu der Zeit ihr drittes Album machen, das komplett klingt wie Pop. Erste Single heißt Popstar auf dem Album. Und ich bin hundertprozentig sicher, sie haben das in New York aufgenommen und teilweise die Sounds und vieles, was auf diesem Album passiert, ist komplett abgekupfert von Pop. Es war dann aber das letzte Album.
Und wahrscheinlich direkt aufgelöst. Außer dir haben es wahrscheinlich noch fünf andere gekauft.
Ja, genau. Und also das war wirklich für mich ganz, ganz, ganz großartig, was sie da gemacht haben auf Pop. Und heute habe ich es mir jetzt nochmal angehört, extra komplett durchgehört und bin zu ganz anderen Schlüssen gekommen.
Aber
jetzt bist du mal
dran. Aber das interessiert uns dann doch.
Ja, da kommen wir noch hinzu.
Also ich war auch begeistert. Und das Problem ist dann so ein bisschen gewesen, für mich selber ist es gar kein Problem, aber als Fan nervt es ja einem schon, wenn man dann immer, wenn das YouTube-Bashing losgeht. Und sie sind ja auch selber schuld, als größte Band der Welt, also seit Joshua Tree und dann mit dieser gigantischen Tour von SuTV, und dann war mir klar, mit der Platte verabschieden sie sich erstmal. Das war mir sofort klar, dass das jetzt nicht, dass da Singles in Dauerschleife laufen, selbst Diskothek, wo ich gedacht habe, naja, da kommen sie mit Village People Anzügen im Video machen. Also es ist natürlich super Spaß, ich fand es wieder super witzig und fand es toll, dass sie ihren Humor immer noch so zelebrieren. Und für mich ist das komplette Wundertüte. Also es geht nicht um Kohärenz. Und vielleicht passt ja auch Pop, ne? Weil Pop kann ganz viel sein. Und das fängt dann halt an mit dem Dancefloor. Und dann geht es zum Teil wahnsinnig runter und dann kommt mit Please diese, also Sunday Bloody Sunday, aber musikalisch komplett umgedreht, aber letztlich genau das gleiche Thema. Hört bitte auf, ja, jetzt mit Religion zu und er geht nicht auf die Knie, ihr Heuchler und so. Fand ich ein wahnsinniges Lied.
Und super Gitarre, also immer aufs Please, ding, ding.
Wake up Dead Man, also noch krasser geht's nicht, so wie gesagt, Jesus war jetzt auf, also die Welt ist abgefuckt.
Ja.
Und das im Gegensatz zur Diskothek, was wir am Anfang hatten. Und deswegen hat es mir auch super gefallen, super Songs, wie der Klaus schon gesagt hat. Und das war natürlich Larrys und Adams Platte. So, jetzt haben die mal Auslauf. So, jetzt
super eher, Bass.
Und deswegen ist kein Zufall, dass der Bass da so prominent ist.
Und Wake Up Deadman klingt eigentlich vom Gesang her extrem kaputt. Und ich glaube, ich bin froh, dass die nicht nochmal drüber konnte. Weil Bono sagt ja immer, ja, man musste die Platte unfertig auf den Markt schmeißen und so.
Richtig.
Und vielleicht hätte er dann nochmal Wake Up Deadman eingesungen. Und ich finde es aber gut, weil es ist kaputt und es klingt eigentlich wie im Proberaum.
Sie hatten die Tour schon gebucht und alle erwarteten, jetzt gehen sie zurück. Mit von wegen noch gigantischer, noch größere Leinwand, die goldene Zitronen, sage ich schon. Eine silbrige Zitrone, gelber Bogen. Fand ich auch geil, das halbe McDonald's. Ja. Also nur ein gelber Bogen.
Und, da war ich in Mannheim.
Ich auch?
Ja.
Hab ich nicht gesehen. Nein.
Ja, toll. Ja, und jetzt, toll. Jetzt.
Mannheim war genial, es war geregnet, aber.
Es war 2-1. Mir war das zu groß. Ich bereue es jetzt, bedauere es, dass ich nicht hin bin, aber
es hast du immer schon gesagt.
Klaus, geht es war mir einfach zu groß.
Also ich weiß, dass ich wirklich in Ehrfurcht, ich stand da und ich glaube, wahrscheinlich mit offenem Mund und dachte, das ist geil.
Unfassbar.
Ja. Also es ist dann schon geil. So, wenn es dann so groß ist und so ein Spektakel,
Und dann Vorgruppe Fanta 4 und was war ihr Hit zu der Zeit? Populär. Die kommen auf die Bühne und es geht los mit Pop, Pop, Pop. Also es hat Wahnsinn. Nie die Faust aufs Auge. Tja. Howie B. war ja da mit Prozep und der war ja für dieses Dance-lastige verantwortlich. Und ich stand auch mit offenem Mund, zum einen wegen der wahnsinnigen Effekte, also Roy Lichtensteins Flugzeug bei Bullet the Blue Sky, ratatatat, überlebensgroß über diese Leinwand geflogen. Echt, das ist geil.
Hängt in Tate Modern.
Ja, Pop-Art. Und dann aber trotzdem ja mit der Botschaft dieses Liedes verbunden. Und gleichzeitig dachte ich mal, zum Beispiel ein Lied wie Gone, da stehen einfach die vier Leute und sie spielen jetzt einfach die Rockmusik und es ist einfach nur eine super Band. Mhm. Also ich hatte so dann beides, dachte ich, und sie kriegen halt beides hin. Mhm. Und zwar besser, vom Sound her viel besser als SuTV. Mhm. Und da dachte ich so, wow, das ist jetzt mal ein geiles Konzert.
Ja. Und dann gab es dann noch die Zusammenarbeit mit Allen Ginsberg, dem Beat Poet. Ja. Ja. Wieder irgendwie Amerika, aber halt ein ganz anderes Amerika. Mhm. Nämlich eher das kaputte Großstadt Amerika und nicht weites Land. Mhm. Und ich weiß nicht, der hat, glaube ich, in dem Lied Miami mitgedichtet, glaube ich.
My Mammy.
Und ich finde, dass Miami alles andere ist als Liedes im Stadion. Zu hören ist, das heißt, die Platte ist eigentlich alles Stadion und Keller und Underground, irgendwie, was halt überhaupt niemand kapiert, außer so ein ganz kleiner Kreis von Intellektuellen, also sehr
und interessant. Und Borrows ist doch auch drauf, oder? Hat der Spieler nicht auch eine Rolle? Last Night on Earth.
Das kann sicher sein,
textlich oder taucht da ein Video auf oder ich weiß nicht mehr. Irgendwas meine ich.
Auf jeden Fall hat er es trotzdem sogar mit einem Song wie Please geschafft. Auch da kommt er so eine Verkleidung mit so einem lächerlichen Regenschirm, US-Regenschirm. Das kippt dann in Bullet the Blue Sky, mit dem er dann Golf spielt. Und Playboy-Menschen, also diese Oberflächlichkeit, die er wieder so zelebriert und gleichzeitig kritisiert.
Guter Text von Playboy-Menschen ist mir heute nochmal aufgefallen. Ja, lauter so alte Werte, History, Mystery,
if Truth. Coke, ja. If Coke is a Mystery, Michael Jackson, History.
Ja. War gerade Beauty Tour. Is Truth.
Genau.
Und dann irgendwie und,
Beauty is Truth.
Ja.
Kommt drin vor. Ich finde Playboy-Menschen eigentlich ein langweiliges Lied, aber in dem Film 13, den ich ab und zu in der Schule zeige und alle Mädels klammern sich in Furcht aneinander, da steht immer auf Plakaten im Hintergrund Beauty is Truth und der Film, den kann ich nur empfehlen.
Das Plakat wird aber immer kaputter im Laufe des
Films. Ja, das ist super eigentlich Leitmotiv von dem Film und in dem Film ist ja Evan Rachel Wood, die in dem Film Across the Universe, wo Bono ja mitspielt, auch das mitspielt.
Dr. Robert.
Und die eifert ja einer nach, die halt nichts als Beauty verkörpert, aber eigentlich ein total kaputtes Leben hat. Mhm. Also einfach mal als Seitenbemerkung.
Die Sache mit der, das Album ist unausgegoren, also was schon stimmt, als sie die Tour anfingen, waren sie noch nicht eingespielt. Und die ersten Konzerte in Amerika haben ganz schlechte Kritiken wohl zu Recht auch gekriegt. Und das hat sich dann gesteigert bis zu diesem Mexico City Konzert, was ja da oder auf DVD ist. Und da haben auch Songs wieder, das ist, finde ich, auch U2 halt, wie schon gesagt, ein Leben bekommen, wie dieses Please, was dann in Where the Streets Have No Name übergeht. Und auch selbst der Anfang Mofo, der kommt da als Boxer, wird da so reingeleitet, wie beim Boxkampf in seinem Bademantel, macht diese Moves. Und es geht, Motherfucker, es geht um seine Mutter. Aber halt völlig, I'm still a child, no one tells me no. Und dann läuft er rum mit dem Daumen im Mund. Also ein kleiner Backen kann man sich selber nimmer. Oder sich selber, wenn du sagst, klar, zerstört er sich nicht auf der Bühne, aber kratzt ja immer, oder unterminiert.
Also eigentlich so ist ja stimmiger alles.
Dieses Großartige. Und ich fand also alles, was da lief, fand ich super. Ich weiß noch, meine treue Mitkonzertgängerin, die Tanja, grüße ich hiermit. Die waren da nicht so zufrieden. Ich glaube, die Art von Bono, weil ich glaube, sie Bono ist schon da für sie ein Fixstern gewesen. Das, mit dem konnte sie nicht so viel, hat ihr nicht so gut gefallen.
Was ich noch in Erinnerung habe, ist dieses nur mit Akustikgitarre zu zweit, Staring at the Sun. Viel bessere Version als auf der Platte, finde ich. Mhm. Einfach nur Edge und Bono und dieser zweistimmige Gesang im Refrain fand ich wahnsinnig toll. Das war jetzt heute fand ich es jetzt ein bisschen langweilig, muss ich sagen.
Ich habe da ein Minus eingetragen bei Starring
Heads. Ich fand es immer schön und ich fand es live unfassbar schön und heute fand ich es langweilig.
Mich hätte Refrain immer angeödet.
Ja. Also du hast, ich gebe dir völlig recht, das funktioniert als Akustik-Song.
Ja, vielleicht finde ich ein anderes Lied, was jetzt nochmal neu funktioniert, ist If God Will Send His Angels. Fand ich jetzt heute beim Anhören irgendwie nicht mehr stimmig. Es hat mich gar nie früher so gestört, aber dieses Arrangement, was sie sich da überlegt haben, wird diesem Lied nicht gerecht. Und es fällt komisch auseinander. Und die Version auf dem aktuellen Album Songs of Surrender, dieses Klavier, diese Klavierversion ist so viel schöner und zeigt nur mal, was das für ein wunderschönes Lied ist. Und auf der Platte hört man das gar nicht, wie schön das Lied ist. Ist eigentlich hat auch was Gospeliges und ist in dieser neuen Version deutlich schöner, finde ich.
Wurde prominent eingesetzt bei City of Angels mit Nicolas Cage und
Nicole Kidman.
Doch, Nicole Kidman,
glaube ich, ja.
Okay. Mir fiel noch auf, die Gesangsmelodie von Last Night on Earth ist ganz ähnlich zur Gesangsmelodie von Wire von The Unforgettable Fire. Hab sofort gedacht, woher kenne ich diese Melodie, die er da singt?
Miami finde ich grandios, fand ich viel besser als früher. Vor allem, was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, dass es bis zu Minute 4 immer so köchelt. Es kommt nicht. Und dann irgendwann kommt dieser Schrei und dann geht es ein bisschen ab. Aber das ist einfach immer andeutend. Du denkst immer, wie so ein Tier im Käfig. Es muss doch jetzt muss es gleich abgehen. Jetzt kommt irgendwas. Und sie ziehen einfach diesen pumpenden, pulsierenden Beat immer weiter. Und es bleibt immer unter der Oberfläche. Und es ist total faszinierend. Wenn man die ganze Zeit denkt, jetzt bricht es gleich aus. Und sie machen es nicht.
Und im Hintergrund sind extrem interessante Töne.
Total geile Sounds.
Also ich finde das Lied super, weil der verzerrte Gesang und im Hintergrund passiert extrem viel Atmo und so.
Ja. Und dann noch eine letzte Erkenntnis. Die letzten 4 Lieder sind mir damals irgendwie durchgerutscht.
Das ist
und
so,
ist halt Vinyl.
Und das ist schon also schön. Klassisches U2, weil Joshua Tree auch das Schluss von Achtung Baby, also immer ganz oft, ganz leise, kommt da noch was und das sind so sehr, sehr subtile und sehr schöne Sachen.
Wahnsinn. If You Were, als das Gitarrensolo einsetzt, irgendwie nach 2,5 Minuten oder so ein Gitarrenton, das ist ganz wunderbar. Please, dann dieser Mittelteil, wo der Beat aussetzt und mit Love irgendwas, Love ist, was dann bis zum Schluss durchgeht. Wahnsinnig schön, echt berührend. Und das letzte Lied, der tatsächlich auch, hatte ich nicht auf dem Schirm.
Deshalb ist es gut, wenn man die auf Vinyl hat.
Ja, das geht ja bei Vinyl auch.
Legt man aus Versehen die D-Seite auf. Das ist mir letzte Woche passiert. Und dann habe ich gedacht, die Platte ist super. Und dann lege ich die A-Seite auf und denke, jetzt weiß ich, warum ich vielleicht damals nicht zum Schluss kam. Ja.
Und das letzte noch, Diskothek hat mir nicht mehr so gut gefallen wie früher.
Es gibt eine,
schlecht gealtert.
Da finde ich jetzt bessere Versionen auf der Greatest Hits Platte, da haben sie es nochmal umarrangiert und funktioniert viel besser vom Arrangement her.
Dieser Stil jetzt, von dem ich vorher gesprochen habe, hat sich ja auch als völlige Sackgasse erwiesen irgendwie, ist nichts mehr gekommen. Höchstens man sagt, es ist halt dann irgendwann ein Produktionsstandard geworden, vielleicht macht Pink ja auch nichts anderes wie so Hybrid aus Elektronik und Rock, aber da hört man es halt nicht mehr so explizit irgendwie. Also irgendwie ging es damit nicht weiter. Nee. Es war wieder mal in meinem Leben, wenn ich glaube, ich habe irgendeine Vision, ich sage nur Minidisc, irgendwie ein Rohrkrepierer. Minidisc. Technologische Vision und so. Wenn ich glaube, so das
Video 2000.
Ja, genau.
MD machst du immer. Ist das Minidisc?
Minidisc.
Übrigens eine Alan und Larrys, Adam und Larrys Platte, die so zeitgleich noch das Mission Impossible Thema nochmal neu rausbringen und dann so ihren Moment haben. Das Presents Adam Clayton und Larry Mullen Jr.
Na, ähnlich wie bei A New Order, da gab es da dann Revenge mit Peter Hook, der am Donnerstag in der Lotterie spielt und ich bin dabei. Und dann gab es The Other Two und Electronic mit dem Bernhard Sumner. Also das war zur gleichen Zeit fast. Interessiert zwar keinen, aber egal. Marc hat vorhin was von Garbage gesagt, das habe ich mir letzten Monat nochmal angehört. Und ich war ziemlich angeödet. Da gefällt mir, glaube ich, zwei Lieder gefallen mir, glaube ich, und ansonsten gibt es ja, fast
nichts mehr. Über die muss man noch viel sprechen.
Echt?
Ab 95.
Und dann, ich glaube, am besten funktioniert Elektronik mit Akustikinstrumenten bei Portishead.
Ja.
Glaube ich. Ja. Weil das ist wirklich was Neues und es bleibt immer interessant. Auch das dritte Album entdeckt man noch was und es bleibt einfach, wie sagt man heutzutage, spannend. Das kann man aber von Garbage irgendwie nicht behaupten. Ja, das ist irgendwie zu anders,
aber das ist ein führt zu weit.
Ja, ich frage dich nächsten Monat nochmal und dann sagst du, ja, letzten Monat habe ich es auch noch
gemacht. Nein.
So, jetzt kommt der große Graben.
Oh.
Über den man springt.
Was passiert jetzt noch bis 2000?
Nicht viel.
Gibt's da noch irgendwas?
Nicht viel. Also weniger Vorlauf wie jetzt vor Pop, habe ich mir notiert. Man hat auch, ja, man dachte so, ja, jetzt also das könnte es jetzt auch von dem Tourkonzept, also jetzt muss es doch irgendwie wieder zurückgehen. Und das nächste, was man hört, ist ein Soundtrack, den sie machen zu einem Film, wo Bono das Drehbuch so geschrieben hat. So ein, die haben ja oft, der hat ja oft auch so Sachen, wo er sagt, das will ich unbedingt noch irgendwie unterbringen. Und die Band rollt mit den Augen. Ja. Spider-Man Musical und Million Dollar Hotel. Das eigentlich seine, er ist ein großer Wim Wenders-Fan. Mhm. Und das war so sein Wim Wenders-Film, den er machen wollte. Das ist dieses Hotel mit diesen ganz prägnanten Buchstaben obendrauf. Und wo sie bei Where the Streets Have No Name das Video drauf zelebrieren, auf dem Dach.
Ja,
auf dem Dach, die Beatles-Anmaßung, ne? Da haben wir es wieder. und dann habe ich mir den Soundtrack angehört und war begeistert. Und The Ground Beneath Her Feet, dachte, das ist jetzt geht's zurück, aber nicht einfach, jetzt machen sie wieder Joshua Tree, sondern das ist jetzt wirklich, das ist so cool. Gitarre, das stimmt einfach alles in dem Song. Und ich dachte, oh ja, die haben eine Zukunft. Also ich habe mit dem Song oder mit dem Soundtrack, dachte ich, ja, jetzt freue ich mich auf die nächste Platte. Und ich wurde nicht enttäuscht. Der Film ist so lala, weil, naja, da passiert nicht viel. Und
ja, ist ein bisschen langweilig, glaube ich auch
gesehen. Das heißt noch nichts. Es gibt ja auch atmosphärisch dichte Filme und so, aber gut, Mili Jovovich ist natürlich, die man eher als Resident Evil kennt, da die... ja, und dann ist Bono die ganze Zeit unterwegs für sein Jubilee 2000 Projekt, also Schuldenerlass für Dritte Weltländer. Hat Stimmprobleme.
Es gab noch einen Soundtrack von The End of Violence. War der nicht auch von Wim Wenders? Aber Cover wie Edward Hopper und da ist U2 mit Sinéad O'Connor drauf. Die Beziehung von denen ist ja nicht immer konfliktfrei und das Lied heißt I'm Not Your Baby. Ziemlich cooles Lied. Hätte auf Pop Platz gehabt.
Ja,
cooles Lied.
Aber wie gesagt, dann kam's All That You Can Leave Behind 2001.
Ja. Jetzt machen sie wieder was, ja, eigentlich für sie völlig Neues, nämlich ein ziemlich geradliniges Pop-Album. Also sie widersprechen sich eigentlich selber und ganz vieles von dem, was U2 ausgemacht hat, ist nicht mehr zu hören auf diesem Album. Sounds relativ konventionell, Songs konventionell, die Edge-Gitarre, die typische, kaum zu hören. Ja, er spielt durchgängige Akkorde und Riffs und irgendwelche Sachen, die jeder andere Gitarrist so ausspielen könnte. Aber von vorne bis hinten eine geile Pop-Platte.
Sie haben gesagt, sie wollen ein Album mit, Singles machen. Also quasi, das ist jetzt nicht jetzt im Konzept, sondern sie machen einfach Singles. Und ich sehe es ähnlich. Also das Klaus mit Boy im Hinterkopf, was ja jetzt auch schon 20 Jahre ist, aber...
Ich möchte einhaken, dass ich Pop durchaus...
Richtig, das stimmt. Aber so dieses, eben dein Mantra war eben, das ist nicht mehr U2 oder die U2
das für das stehen. Das ist bei Pop mir egal.
Ja. Und ich, also...
Also das ist, im Grunde, wir haben unser Musikhören, unser unterschiedliches ja schon aufgearbeitet, auch in aller Öffentlichkeit. Das Album ist dir zu gewöhnlich und diese Art von Pop-Refrains, mit denen kannst du nichts anfangen einfach. Also das hat man jetzt schon oft gemerkt. Wahrscheinlich ist schon ein Problem, dass die Lieder überhaupt Refrains haben.
Jetzt mach aber mal einen Punkt.
Und das sind Melodien, wo ich, wenn ich die hören würde, würde ich sagen, es findet der Klaus langweilig.
Stimmt. Und ich find das halbe Album langweilig. Wobei, ich finde es ja interessant, wenn ich was extrem interessant finde, aber monoton. Sagst du langweilig? Wenn du was Pop und perfekt findest, finde ich langweilig. Ich finde es echt interessant.
Ja, ist interessant.
Weil man hört dasselbe Lied, aber die Langeweile setzt beim einen völlig an unterschiedliche Gründe ein. Ja.
Ich finde es interessant, du sagst schon manchmal, du legst dich rein in was, ne? Und ich kann mich halt auch in Songs reinlegen. Ja. Also dann in einen Refrain und in eine Struktur, die der Song hat. Und natürlich geht es bei mir auch bei der Platte ganz stark auch um Texte, die ich grandios finde. Und um Themen und Bono oder überhaupt auch, ich glaube, die ganze Band ist halt ein Schwamm und die saugen, was bei Redland haben, man sagt, irgendwann ist die Blues-Sackgasse da, da wollen wir nicht hin. Und jetzt saugen sie aber auch, man merkt der Platte an, was sie alles aufgesaugt haben. Mhm. Und das jetzt trotzdem, für mich ist es eben trotzdem U2, weil sie es auf ihre Art und Weise halt präsentieren. Wenn da Soul eine Rolle spielt, dann machen sie nicht das Stevie Wonder-Song draus. Mhm. Das ist dann immer noch U2. Und auch dieses Hymnische, wo sie jetzt wieder, jetzt können sie das wieder machen, wenn man Walk On hört. Mhm. Ja, wo sie vielleicht nach George sagen, oh, der hört doch auf. Und jetzt geht es wieder.
Ja. Also Beautiful Day, der Opener, ist für mich einer der ganz großen Popsongs. Der hat alles, was ein Popsong braucht.
Finde ich gut. Ein
großartiges Lied, grandios. Das ist euphorisierend im allerbesten Sinn, wie Popmusik das halt leisten kann in den besten Momenten.
Und es gibt einen Rückbezug auf Boy. Ja. Im Mittelteil kommt plötzlich die absolute Boy-Gitarre.
Aha.
Es wäre aber ohne das sehr gutes Lied.
Ja. Stuck in a Moment finde ich großartig.
Mein, ganz komisch, es ist mein persönlicher Favorit auf dem Album. Also Beautiful Day ist einfach, keine Ahnung, hätte mich sofort gepackt, aber es hätte nicht so angehalten. Und jetzt denke ich, ja, das kennt man halt und so. Aber Stuck in a Moment, das hängt natürlich, das ist ein Psalm. Ja, also das geht um Michael Hutchins, der Verstorbene, für den er das Lied geschrieben hat. Hm. And if your ways should falter along a stony path, also wo du stürzt, ich will eigentlich für dich da sein und jetzt komm, mach, geh noch den nächsten Schritt, lass ihn nicht hängen. Mm. Und dass er da so gegen die Melodie oder gegen den Rhythmus ansingt, finde ich auch eine super Idee.
Ja. Ich höre es mir nochmal an. Bisher.
Und klar, da wird es soulig und ich habe erst später den Soul richtig entdeckt über meine DJ-Tätigkeit, also den richtigen klassischen Motown und so. Aber da fängt es da schon an.
Ja, also Stuck in a Moment und in a Little While sind wahrscheinlich so die zwei Soul-Songs. Und was er bei In a Little While macht, ist echt eine Gratwanderung. Ich habe es mir jetzt nochmal angehört, weil ich weiß, dass es Klaus überhaupt nicht gefällt und dachte, jetzt höre ich es mir nochmal an und versuche es mit Klaus ins Ohren zu hören. Und es fällt mir, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie einem dieses Lied nicht gefallen kann und kalt lassen kann.
Ich habe halt ein Herz aus Stein.
Wie er singt, ist relativ untypisch, oder er versucht, glaube ich, eine neue Art zu singen. Es ist echt eine Gratwanderung, es könnte auch wirklich schief gehen. Mhm. Dieses Brüchige und dieser Versuch, Bono versucht Soul zu singen.
Ja.
Und ich finde es aber extrem gelungen und berührend. Und dieses Lied macht mich echt fertig.
Also geht
mir ganz, ganz, ganz tief rein. Und ich finde es eines der schönsten U2-Lieder, glaube ich.
Slow Down My Beating Heart, das war auch so ein Moment live, einfach nur mit der Gitarre und Edge zusammen und sie singen gemeinsam ein Mikro.
Mhm. Schon die Gitarre ist so schön,
du denkst, wenn
es anfängt.
Von wegen groß und so, Konzerte, du denkst, du bist jetzt mit denen allein im Wohnzimmer.
Das
ist super.
Was ich auch noch schlecht finde, ist Wild Honey.
Das ist ein nettes Lied.
Schönes Lied.
Aber schlecht ist es nicht.
Nee.
Einfach nur.
Walk On haben sie jetzt auch diese neue Version, ist eher ein Ukraine-Lied jetzt geworden, oder ist so die neue Widmung, und damals war es, glaube ich...
Für die Aung San Suu Kyi in Birma, die er freiwillig in den zurück, oder nicht das Land nicht verlassen hatte und dann in Hausarrest musste. Mhm. Und dann wurde sie ja irgendwann tatsächlich, also Bono hat ja getrommelt ohne Ende, auch unter anderem er, wurde sie freigelassen, wurde ja dann Regierungschefin und ist jetzt wieder eingesperrt.
Ja.
Also es ist unfassbar. Das ist so ein bisschen Nelson Mandela. Wie viele Jahre verbringt ein Mensch im Gefängnis, ohne gebrochen zu werden?
Ja.
Und das war ein grandioser, beim Konzert grandioser Abschluss. Mhm. Also mit dem aufzuhören. Und es wurde ja später sogar letztlich so eine Art Hymne bei 9-11. Da gab es ja dieses Benefiz-Fernseh, also die Bands in verschiedenen Studios und wurden dann eingeblendet. Und da haben sie diese Halleluja-Version von Walk On, wo sie am Schluss Halleluja singen. See you when I get home. Und dann wurde es eigentlich so für die Amerikaner auch fast schon zu ihrem Erlösungslied oder Hoffnungslied. Ich finde noch wahnsinnig schön das letzte Grace, was auch wieder das typische Schluss, oder so ganz ruhig. Und das Konzept von Gnade es muss natürlich eine Frau sein, weil es geht ja um Erlösung und Schönheit. Und dann ist natürlich aus U2-Sicht muss es eine Frau sein. Und she travels outside of karma, finde ich einen Wahnsinnssatz. Also es geht nicht um Vergeltung, sondern egal was vorher war, es gibt diese Möglichkeit. Und es kam, das haben sie einfach von Band eingespielt. Also das Konzert war vorbei, Halle wird hell. Eine Halle, es wäre deine Chance gewesen, Olympiahalle, aber da hat die Platte halt leider nicht gefallen.
Halb.
Und da war zum ersten Mal auch meine Frau dabei, die völlig, also die das alles ja so, naja, okay, der Mann dreht wieder ab mit U2 und so. Und da in dem Moment war sie aber voll drin. Sie hat, jetzt will ich mit denen was trinken gehen. Und dann haben die Disgrace halt so einfach eingespielt. Und fand ich wunderschöner. Man stand rum und dann kam halt das Lied noch aus der Box. Fand ich super.
Hymnisch finde ich das Lied Kite, das erinnert mich ein bisschen an 40. Und dann kommt für mich ein riesiges Loch, das mit New York, das findet ihr wahrscheinlich, klingt halt wie U2 früher, ich finde New York das beste Lied am Platte.
Es ist ein super Lied und brauchst du uns jetzt nicht da so hinstellen.
Ja, gut, auf der Platte gibt es kein schlechtes Lied. Ah, ja. Okay. Verstehe.
Das ist super, haben sie live super gemacht, einfach ganz, das ist nämlich auch der Punkt, aber live wieder zurück, ganz reduzierte Lichteffekte. Und da haben sie einfach, standen sie noch im Vorhang und man hat so diese riesigen Schatten gesehen. Und zu diesem Song New York.
Der gefällt mir super. Außerordentlich gut. Am besten von der ganzen Platte. Ansonsten finde ich die Arrangements ein bisschen konventionell. Der Bass nicht mehr so prominent
wie sind vorher. Ja, die Arrangements sind konventionell.
Und Schlagzeug und Bass sind echt, es ist zu arg eingerahmt alles, finde ich.
Ich kann es schwer auch trennen, die Platte von dem Live-Erlebnis, weil es tatsächlich das beste Konzert war, wo ich war, die Elevation-Tour. Die kommen rein mit dem Hallenlicht, also das Hallenlicht ist noch an, sie kommen einfach auf die Bühne und legen los und dann kommt dieser, heute würde man sagen, Drop bei Elevation, Mole und dann auf einmal kommt das Bühnenlicht und so und das Licht geht aus und es geht voll ab und das, also ja, das war, da hat man die Chance jetzt mal in der Halle, wo es so ein bisschen dichter ist.
Ich hab's verbockt.
Sound war unfassbar perfekt. Sie haben diese, also The Fly, eine super Version, mit auch mit einem ganz melodischen Anfang auf einmal. Ich weiß nicht, was ist jetzt für ein Song? Und auf einmal singt er einfach diesen Refrain und es klingt ganz melancholisch und zurückgenommen und dann explodiert's. Und mit ganz wenig technischen Mitteln zaubern sie halt trotzdem diese Atmosphäre rein. Und Bono kommt auf Bühne. Ich sage nur zwei Worte. Bayern München. Champions League Sieger. Ich stehe da und denke, also ich weiß ja, was jetzt passiert. Sonst hätte ich mich, also ich bin ja auch Bayern-Schwein, hätte mich gefreut, aber tosen das Five-Konzert. Bono steht da. Oh, da wollte er wieder mal anknüpfen und es hat halt überhaupt nicht funktioniert.
Du hast ja eigentlich ein schweres Leben. Weil
aber er hat sich, ja, genau, ich muss mir ständig rechtfertigen. Nein, ich bin mitleidig, alles okay. Aber da hat dann auch schon wieder gelacht. Das ist okay, ich wink's ab, das ging daneben. aber tatsächlich, jetzt haben sie auch wieder, also haben sie da, glaube ich, das letzte Mal so richtig die Presse auf ihrer Seite. Aber die Kritiken sind ja fast durchweg positiv, auch von den Konzerten. Sie sind nach langer Suche wieder bei sich selbst angekommen. Sieht der Klaus nicht so. Aber was so dieses magische Erlebnis U2-Konzert angeht, das war's.
Also wirklich. Nur weil ich die halbe Platte langweilig finde, glaube ich doch, dass sie trotzdem wieder bei sich, ohne den ganzen Pomp bei sich angekommen
ganz
sind.
Ganz heißer Tipp, eigentlich sogar zwei Konzertfilme. Das eine in Boston und da ist diese Hallenatmosphäre und da knüpfen sie wieder mit Boy sogar an.
Schau ich mir an.
Und da ist ein unfassbarer Übergang zu Where the Streets Have No Name mit 40, also How Long und so, ne? Und dann geht es, dann hört man schon die Orgel da im Hintergrund und, das schon, und dann siehst du so eine Hand und denkst, ja, das ist jetzt ein Erweckungsgottesdienst. Und das kann man ganz schrecklich finden. Aber wenn man da drin ist, kann man sich dem nicht entziehen. Und dann Slane Castle und das war natürlich wieder gigantisch, da sind sie aus der Halle raus und U2 go home auf heimischem Boden. An dem Tag, an dem Irland sich für die WM qualifiziert hat, mit einem Tor in letzter Sekunde gegen Holland, also besserer Vorlauf gab es gar nicht.
Wahnsinn.
Und gleichzeitig Bonos Vater vorher gestorben. Also eben hoch emotional. Irgendeiner wirft ihm wieder mal eine Irlandflagge auf die Bühne und er sagt, okay, heute.
Ja.
Und dann zieht er sie sich wirklich über und sagt dann sofort, ich bin Jason McAteer, also der, der das Tor erzielt hat. Und dann, dann der Übergang All I Want Is You zu Streets of Rage, wo er am Schluss schreit und man weiß, er schreit jetzt eigentlich zu seinem Papa. Und dann wird der Edge eingeblendet. Ist mir jetzt wurscht, ob das fake ist. Aber der, der Blick von Edge zu seinem Kumpel, der da vorne sich die Seele aus dem Hals schreit. Ja, und ich habe, glaube ich, das letzte Mal gesagt, U2 is family. Also da ist man einfach dabei und sagt,
oh, Wahnsinn.
Unglaublich. Und die Beerdigung war 4 Tage vorher. Und das ist aber auch so typisch, Bono sagt, nee, nee, Mann, das Konzert muss sein. Und in dem Jahr sind auch meine Eltern gestorben. Und da ist, da kommt diese biografische Konkurrenz halt einfach, dass man sich da so dann einfach auch mitlebt. Und das zu der eigenen Musik dann auch wird.
Ja, und dann sind wir 2004.
Ja, ich muss noch kurz einen, einen der wichtigsten Live- Momente wahrscheinlich für U2 einschieben, nämlich die, die Super Bowl 2002.
Oh ja.
Es gibt ja immer die, die Rankings, haben wir schon gesprochen, beste Band, bla bla, bestes Album. Und beste Tour schneidet U2 oft auch ganz, ganz vorne ab, aber beste Super Bowl, da gibt es ja zig Listen. Und Prince ganz oft ganz weit vorne. Springsteen.
Ja. Justin Timberlake. Timberlake.
Und aber, nee, der nicht. Aber U2 mit dem Konzert, und das ist auch was, das kann, also wer hätte sich, wen soll man jetzt einladen nach, nach 9-11? Na, ja, die wollen, man will feiern, man ist noch in der Trauer und dann, das kann eigentlich, im Nachhinein ist es logisch, es kann eigentlich nur U2, eigentlich gar kein Amerikaner. Ja, aber die vier Iren, die da ständig über Amerika singen und reflektieren, was mit dem Land los ist. Und dann, dann, Beautiful Day, alles super, Herzbühne und dann ziehen die diese Leinwand hoch und es kommen die Namen und da steht drüber Flight so und so, also Flugzeugopfer, dann kommen die aus dem World Trade Center, dann kommen die ganzen Feuerwehrleute und die werden einfach so durch, die laufen so durch, während sie von MLK Sleep Tonight singen und es geht dann in Where the Streets Have No Name unter.
Wahnsinn.
Und das ist, und dann kommt der Moment, wo auch allen, glaube ich, die Münder offen stehen, und das so gleichzeitig, das, das könnt ihr jetzt nicht machen. Und gleichzeitig, ja, es ist jetzt so. Und da fällt nämlich diese Leinwand in sie zusammen. Man alle denken, es war dann die Türme.
Ach, das Scheiße.
Und wenn man das beschreibt, dann denkt, seid ihr bescheuert. Ne? Und Klaus, du hast letztes Mal gesagt, wo er diese Namen vorliest. Ne?
Ja.
Wenn man es dann erzählt, denkt man, oh, weiß nicht. Aber es hat in dem Moment einfach völlig gepasst. Und Bono steht dann, formt dann das Herz, wo ganz klar ist, um was es jetzt heute Abend geht. Und dann macht er, finde ich, was, also sein, wenn man von prätentiösen Gesten und der weißen Fahne im Schritt seine beste Live-Geste, die er jemals gemacht hat. Nämlich hat eine Jacke an und zum Schlussakkord von Where Streets Have No Name, It's All I Can Do, macht er einfach nur die Innenseite der Jacke nach oben und das ist die amerikanische Fahne. Und also wenn er diese Fahne in der Hand hätte, wäre es ja furchtbar.
Ja.
Aber das war, die trage ich, das trage ich jetzt einfach so mehr und es gibt nichts Unprätentiöses, als einfach eine Jacke anzuhaben und einfach zu sagen, ich bin jetzt in dem Moment, ist mir egal, in dem Moment bin ich jetzt bei euch. Und das, also ich, jedes Mal, wenn ich das angucke, von vorne bis hinten die Gänsehaut. Und
Wahnsinn.
Das, da haben sie, da habe ich drauf gewartet, jetzt werden sie wirklich in die Luft zerrissen. Und das ging aber nicht, weil die Leute sind, also alle Amerikaner haben gesagt,
aber das ist doch
die, Wahnsinn. Wir haben die gebraucht, wir haben genau die Band jetzt gebraucht.
Dass man sagt so, das ist extrem riskant und das kann auch nach hinten losgehen und dann aber zu sagen, wir machen das, weil das wird so, in dem Kontext wird es funktionieren.
Ja.
Und zwar
das hätte sich niemand getraut sonst. Ja, ne? Und wäre auch niemandem sonst eingefallen oder hätte niemand abgekauft.
Ja.
Aber
das sind wir wieder bei Live Aid. Hätte sich auch niemand getraut, für 8 Minuten im Publikum zu verschwinden und dann die Band 2 Akkorde spielen zu lassen. Und das war der Moment, mit dem sie dann durch die Decke sind.
Verrückt.
Okay.
Dann kommt das nächste Album. How to Dismantle an Atomic Bomb. Und es steigt ein mit auch was Neuem, was man so noch nie gehört hat von U2, nämlich hartem Rock
eigentlich. Ich glaube, das habe ich verwechselt. Ich glaube in, wie heißt das Lied?
Vertigo.
Vertigo. Ich glaube, dort kommen diese Boy-Reminiszenzen.
Ja, ja,
Beautiful Day. Ich habe es verwechselt.
Ganz deutlich. Wo du immer der Marco gefeiert hast, wenn wir es nachgespielt haben, weil das das super hingekriegt hat, diese Töne.
Echt? Weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls, ja.
Und auf der Tour haben sie auch Boy ganz oft zitiert. Ich finde es einen guten Nachfolger. Es war für mich persönlich sehr bewegend, weil dieses Lied Sometimes You Can Make It On Your Own drauf ist, wo ganz klar seinen Vater besingt. It's you when I look in the mirror, it's you when I don't pick up the phone. Das finde ich unfassbar.
Das ist ja
Und ja, habe ich mitgelebt. Und ich habe mich über Vertigo gefreut, dass ich das geil ist. Machen sie mal so einen richtigen, also so einen Riff. Ja. Der U2 erfindet einen Griff, was so in die Rockgeschichte angeht.
Ja, würde ich auch sagen.
Das kam bei TV Total bei Stefan Raab. Völlig absurd.
Und mit dem so Erotik und Glaube verbunden, wenn er singt, also es geht ja darum, Schwindelanfall im Club, lasse ich mich jetzt da rein auf die Party, wo führt ihr mich hin? Und da ist halt ein Mädel und die hat halt ein Kruzifix im Dekolleté. Und er singt Jesus swinging round her neck, swinging to the music. Also, da gekreuzigt Jesus, hoppelt da zwischen den Möpsen hin und her. Und dann hello, hello, hallo. Das fand ich wahnsinnig. Also haben es super gefallen und sind vielleicht die letzten großen Hits auf der Platte mit Vertigo und City of Blinding Lights.
Super Lied. Ja, auch ein super Lied. Jetzt passiert für mich was völlig Neues bei U2, nämlich sie machen die ersten Lieder, die mich wirklich langweilen. Und zwar seit 2004 und ich habe es mir jetzt auch wieder angehört letzte Woche und es ändert sich nichts dran. Love and Peace or Else, Crumbs from Your Table, One Step Closer. Weiß nicht, was das für Lieder sein.
Finde ich schön, One
Step Closer. Kann überhaupt nichts erkennen. Okay. Da. Also da geht es mir, glaube ich, wie im Klaus mit dem Vorgängeralbum. Ich höre da nichts. Ja. Ich weiß nicht. Und ich steige da eigentlich fast aus. Da sind mal so 3-4 Lieder, wo ich einfach denke, so, jetzt ist fertig. Und dann kommt Original of the Species und das ist das schönste Lied auf dieser Platte. Habe ich aber auch nicht mehr in Erinnerung gehabt. Das habe ich jetzt nur mal neu entdeckt.
Ich finde das Love and Peace or Else wieder wie Depeche Mode klingt, wenn sie Blues machen. Und Depeche Mode hat leider auf ihren sehr späten Alben ähnliche Entwicklung wie U2 genommen, dass man mit vielen Liedern einfach nicht viel anfangen. Es klingt zwar dann wie Depeche Mode durch Gesang, wie U2 durch Bonos Gesang auch nach U2 klingt, aber irgendwie denkt man, das habe ich irgendwie schon besser gehört oder so. Und das Love and Peace or Else klingt für mich wie Depeche Mode. Also beide machen irgendwas Bluesiges, aber es reißt mich jetzt in beiden Fällen, abgesehen von I Feel You und Personal Jesus, meistens nicht vom Hocker.
Ich glaube, da habe ich ein Problem als Fan halt, weil das nicht so weil es mir das halt immer noch gefällt und ich sehe nicht so einen großen Unterschied zu All That You Can Leave Behind bei den Songs, wo du jetzt sagst, da tut sich ja nichts, dann würde ich sagen, ja, so viel anders klingt es nicht.
Ich weiß nicht, was es ist. Ich fand es schon beim ersten Hören und es ändert sich nichts. Diese Lieder, die sind für mich, da tut sich nichts, da passiert nichts. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Mit dem letzten Lied beginnt jetzt was, wo ich schon mal was vorwegnehme, was beim nächsten Album jetzt neu für mich dazukommt. Sie werden jetzt also ein bisschen peinlich. Also Fast Cars ist ganz schlimm, finde ich. Und schlimm ist jetzt eigentlich nichts, was ich mit U2 jemals assoziieren würde. Und ich finde auf dem nächsten Album 3 Lieder ganz schlimm.
Aber das ist ein Bonustrack, der eigentlich auf der normalen Platte gar nicht drauf ist.
Ah ja, also ich habe mir auf Spotify jetzt nochmal angehört.
Okay,
deswegen lassen wir es weg.
Habe ich aber auf der CD Fast Cars.
Ja, als Bonus. Ja. Also, ja, wie gesagt, für mich eigentlich gar nicht so eine große, also es ist, fehlt sicher keine Entwicklung oder irgendwie, wow, so, und jetzt geht es so Richtung, naja, jetzt machen wir unser Ding. Mhm. Aber ich finde das Ding immer auch gut.
Ja, ja, klar.
Und die Tour ich war im Olympiastadion und als Vorgruppe Keen. Und ich singe, wir haben komplett, also eine Vorgruppe, wo du jedes Lied mitsingst, von vorne bis hinten. Mhm. Also es war halt die ihre Hochphase, ne? Summer All We Know und wir haben alles mitgesungen. Das ist jetzt mal eine Vorband.
Ist Keen auch so eine Band, wo man sagen kann, die sind schon auch von U2 ein bisschen beeinflusst?
So, das Hymnische ganz klar. Und ich meine, da spielt er das Klavier, als wäre es eine Gitarre. Das
wisst ihr, von wem Keen beeinflusst ist?
Jetzt kommt's.
Jetzt bin ich dran. Von Ultravox.
Ultravox.
Oh, weil, das habe ich gelesen, der Klaviersound, der ist ganz nah an ganz vielem, was Ultravox macht. Und man weiß ja als Hörer, dass ich Ultravox-Fan bin. Also vor allem früher 80er Rage in Eden, da wäre das auch Elektronik und Rock perfekt. Natürlich durch Conny Plank auch.
Ja.
Perfekt produziert und verquickt miteinander. Und Keen hört man einem Klavier und manche Läufe, dass die schon, und ich habe es dann auch mal gelesen, Ultravox daraufhin gehört haben.
Aufmerksame Hörer haben gemerkt, ich habe die Vorgruppe von damals in der Halle bei der Elevation Tour nicht erwähnt, weil es war die schlechteste in meiner Live-Karriere mit U2 oder Live-Laufbahn, Söhne Mannheims. Aber
oh, wie kommt es dazu?
Ja, das weiß ich. Das war wieder so, Bono, was haben wir denn und was ist denn interessant?
Gibt es Männer Gottes in Mannheim?
Hieß ja, es genau. Also nur, um es gesagt zu haben. Auf jeden Fall jetzt hier, tolles Konzert, aber meine Frau ist ausgestiegen, weil da war am Einlass echt ein Gequetsche, wo ich mich so für mich selber geschämt habe, dass ich die da hinschleppe. Und seit dort, das hat sich noch einmal geändert, aber da war er schon mal rum. Und ansonsten super cool Boy auf einmal im Set in der Setlist mit Electrico, Out of Control. Und zu Station the Fly haben sie im Zugangblock quasi wieder diesen Anfang von der Zoo TV. Und ich so, ja, jetzt habe ich keinen Bänderriss, jetzt kann ich abgehen. Und Bono singt alleine mit Sarajevo mit der Pavarotti-Stimme. Und zwar, wo man auch wieder sagt, hätte schief gehen können. War halt super. Mhm. Und er hat ja gesagt, mit dem Tod seines Vaters hätte er irgendwas, der war ja großer Opernfan. Mhm. Und auf einmal hat er, jetzt kam er jetzt auch wieder, er hat gesagt, er hat auf einmal diese Stimme in sich entdeckt.
Also ja. Schreibt er gerne.
Und die BZ hat ja gleich verrissen, die Oper ist in ihm. Hat sie einfach so den englischen Text ins Deutsche, und da kann ich ja jeden englischen Text lächerlich machen, wenn man einfach eindeutig Metallkirche. aber das waren wahnsinnige Momente auch bei dem Konzert. Ja, also da bin ich mal glücklich rausgegangen.
Dann gibt's noch was zwischen den zwei Alben, dem nächsten?
Jetzt wird's dünn. Ja. Also es gibt wahnsinnig tolle und schöne Singles, die kann ich gar nicht mal so von den Jahren verorten. Mhm. Ich glaube, die kommen jetzt auch noch später. Und es ist ja eigentlich interessant, dass sie jetzt so, wenn es vielleicht auch tatsächlich ein bisschen dünner wird musikalisch mit den Alben, dass sie da aber noch großartige Singles zum Teil machen, wie Window in the Skies, wo sie eigentlich so die Musiker, Fans, ne? Also im Video sieht man es, alle Popgeschichte dadurch und einfach nur so Momente von diesen Leuten, von Elvis über Bruce Springsteen, Morrissey ist auch dabei, George Harrison steht da, und sie werden einfach gefeiert und gesagt, your love left the window in the skies, also was Musik bedeuten kann.
Nie gehört, aber ich weiß, dass Bono, wahrscheinlich war es zu der Zeit, sagt er über Morrissey, he is... wie heißt das Lied mit Of the Species?
Origin of the Species.
Sagt er dann im Interview. Und dass er, als er Girlfriend in a Coma im Radio gehört hat, vor Lachen fast einen Unfall gebaut hätte. Also ja. Bono schätzt den Humor in Morrisseys Texten.
Dann sind wir 2009. No Line on the Horizon. Beginnt fast wie Suropa. Super erstes Lied. Ganz interessant. Und man glaubt für einen Moment, es wird wieder ein bisschen experimenteller, aber ist ein Trugschluss. Sie machen eigentlich weiter, oder?
Vertigo, ja.
Teil 2.
Wir haben ja bei 2009 drüber geredet, und ich habe doch viel Gutes erkannt auf der Platte. Wobei mancher Anfang für mich manche Lieder zerstört, wo sie halt überhaupt nicht reinkören, diese unleidenschaftlichen wenn man das schreit oder so, aber das ist dann so, da klatscht man noch was drauf, das macht Coldplay manchmal auch, wo ich denke, was soll das in dem Lied Square One, denke ich, was, warum muss jetzt da und dann haben es ganz viele im deutschen Pop nachgemacht, und das finde ich echt eine...
Ist sogar mehr zum Teil zu viel, ich bin dann ganz so allergisch.
Aber. Unknown Caller, glaube ich, ist so ein Lied, das eigentlich schön anfängt,
ja.
Und dann kommt dieser Teil und der nervt abartig. Ja. Das sind zu viel
Horror Vacui wahrscheinlich.
Ja. Aber
da muss was hin.
Ich finde, musikalisch passiert doch mehr. Also es ist aber insgesamt nicht kohärent. Das sind so, ja, wir wollen einen Hit drauf haben. Das ist aber dann doch kein richtiger Hit.
Muss aber nicht immer schlecht sein.
Die Single, kohärent, die Single Get On Your Boots ist zwanghaft, aber völlig, viel zu viel.
Ganz schlimm.
Geht
schon also, da hab ich sofort eigentlich.
Gesagt, oh nee. Und dann aber Moment of Surrender, wo ich sage, das ist ein unfassbar, also das hat auch so mit dem Live-Erlebnis zu tun, aber auch mit dem Text. Ja, und nicht, da hat er seine Biografie Bono Surrender genannt.
Magnificent.
It's not if I believe in love, if love believes in me. Das sind schon Perlen. Oder Breathe, also so ein Journalist im Nahen Osten, der da kämpft mit seiner Situation. Und das ist fast so eine Art Rap. Also finde ich auch super interessant.
Ja.
Und war der Opener von dem Konzert, mit dem habe nicht keiner gerechnet. Aber hat super funktioniert.
Ich finde, wie er dort einfach den Rhythmus ignoriert und so drüber singt,
ja.
Finde ich echt mal wieder was Neues. Ja. Das stört mich dann an späteren Alben. Oder
so. Ja, und Magnificent ist gut, aber nicht toller mehr
Song.
Als gut.
Ja, so. Aber schöner Song.
Und Stand-up-Comedy, I'll go crazy, fängt sehr schön an, dann wollen sie wieder zu viel.
Ja. Also was jetzt passiert eben genau, also dieses würde ich sagen, bei anderen Caller, dann das, was sie zu viel wollen bei I'll go crazy und vor allem Get on your boots, das ganze Lied und vor allem diese sexy Boots-Stelle, da wird es mir peinlich. Das ist zum ersten Mal, dass ich das Gefühl habe, jetzt sind sie nicht mehr stilsicher. Jetzt versuchen sie irgendein Zeug und es wird jetzt auch, was sie bei Achtung Baby haben sie sich irgendwie gesagt, wir sind jetzt sexy und es hat funktioniert und hier versuchen sie irgendwas und es wird so abgeschmackt irgendwie. Ja. Es wird so, also Get on Your Boots ist unangenehm, ist mir ganz unangenehm, dieses Lied.
Ja, ich glaube, also, es liegt an der Relevanz, weil bei Achtung Baby war es ja die größte Band der Welt irgendwie.
Ja, das sind jetzt halt auch nochmal 20 Jahre älter.
Ja, und jetzt kommt halt U2 und es interessiert groß nur noch die alten Fans, schätze ich. Und dann macht man sowas und dann denkt man so, was jetzt?
Also da bin ich, Würde altern.
Da bin ich da bin ich auch dabei. Das ist auch einer der Momente, wo ich dann sage, nee, also das Lied höre ich mir freiwillig nicht an.
Mein Lieblingslied habe ich jetzt neu entdeckt, war mir auch nicht mehr klar, ist White as Snow.
Ah, ja, ganz, schon ganz erwähnt,
wunderschönes Lied.
Ja. Ja, die Platte ist
360 Grad Tour, da passiert jetzt auch was, wo man denkt, eigentlich ist jetzt die neue Musik nicht mehr so interessant und die Tourneen beginnen dann Eigenleben. Jetzt wird es fast schon Rolling Stones mäßig. Jetzt geht man zu U2 und weiß ja, da kommen mal so ein paar neue Sachen, aber es gibt halt die Wahnsinnshits und sind auf jeden Fall geil und so. Und ich war auf Schalke und da haben sie diese Krake gehabt, 360 Grad Tour und dann hat auch das Konzept eigentlich mit der Platte nicht viel zu tun. Und irgendwie dachte ich da, obwohl super Reminiszenzen diesmal an Unforgettable Fire, also sowohl der Titelsong wie auch Sort of Homecoming, endlich mal live gehört. Allein hat sich deswegen schon gelohnt. Ultraviolet ist super Version. Aber so insgesamt hat es mir einfach, das kennt man jetzt und das ist halt ein riesiges Stadion und da sind die vier Bühnen, wo man überall rumrennt. Und ich war nimmer so ganz ergriffen und ich dachte tatsächlich, ja, das war jetzt wahrscheinlich dann doch mein letztes U2-Konzert. Ich sollte mich täuschen. Aber ja, da habe ich auch gedacht, ob es jetzt in Würde oder nicht Würde altern, aber jetzt altert auch die Liebe so ein bisschen.
Manchmal kommen sie wieder.
Ja.
Ja, und dann dauert es nochmal 5 Jahre und dann kommt Songs of Innocence und das ist vor allem mit einem großen Medienhype verbunden gewesen, nämlich dieser
Skandal
Free-Veröffentlichung für Apple-Kunden auf iTunes.
Verstörte Kinder fragen ihre Eltern, was ist dieses U2 auf meinem iPhone und wie geht das wieder weg?
Ja.
Also unumwunden geben sie auch alle zu, es war der Griff ins Klo. Also wie kann man zwanghafter versuchen, relevant zu bleiben? Ihr gebt gratis! Ja, das ist natürlich schon. Natürlich haben
Wo
sie
war
da
Larry Mullen mit seinem Veto?
Ja. Auf dem Cover? Auf dem Cover
Ach,
ist
stimmt.
Er. Und umarmt seinen Sohn.
Ah, ja. Wahrscheinlich hat er deswegen gesagt, ja, komm, wir bringen es raus.
Reminiszenz an Boy dann im Übrigen.
Ja, ja. Meine Frau hätte es auf dem Handy gehabt. In dem Fall passt das Wort Handicap. Und dann lief das, ich weiß nicht, ob das der Wecker war oder irgendwas, und ich habe nicht erkannt, dass es U2 ist. Erst als die Stimme von Bono kam, also, ist das U2? Ich habe das irgendwie gar nicht mitgekriegt, aber dann hätte es plötzlich meine Frau jetzt noch, ich glaube, auf ihrem Laptop kommt dann 100-mal das Cover. Dann habe ich gedacht, weil ich bin eigentlich der Platten kauft bei uns daheim.
Das bin ich, immer noch ich. Naja. Also ich habe mich damals gefreut, das neue U2-Album umsonst auf iTunes.
Ja, das gab's ja auch.
Hab's mir zweimal angehört und dachte,
weg damit! Kann man das löschen?
Was soll denn das? Ich habe nichts gehört, ich habe kein Lied gehört, ich habe es mir wirklich in Ruhe durchgehört. Ich saß vor meinem Laptop irgendwie Lautsprecher an, habe mir das versucht anzuhören, zweimal, dachte, da ist kein Lied, nichts, da passiert gar nichts.
So,
jetzt du.
Jetzt ich. Also, da doktern viele Produzenten rum, die wissen immer so genau, was sie wollen. Flood, Danger Mouse, ich weiß nicht, der Gorilla Aspekt.
Eigentlich ein Garant.
Ja, aber dann geben sie es auch wieder jemand anderem, weil die sind einfach nicht, okay, es geht ja um ihre Jugend, die sie da so beleuchten. Mhm. Und das sind, finde ich, also es fängt nicht gut an. Da sind wir wieder beim ne? Wo dann das Miracle.
Ach, furchtbar. Ich hab geschrieben, furchtbarer Anfang. 5 Ausrufe.
Mit drei U. Ja. Aber Every Breaking Wave ist ein super Lied.
Ja, jetzt mal, hey. Every Breaking Wave habe ich entdeckt jetzt in dieser neuen Version. Das ist ja so schön. Ich traue mich nicht, dieses Original anzuhören.
So schlecht.
Moment. Ich traue es mich nicht. Bei aber diese neue Version, unfassbar.
Bei meiner Notiz steht gut, aber Radio. Also es gibt ja sowas, man fährt Auto und dann Radio und irgendwie denkt man, ja.
Aber hört ihr mal ja die neue mit,
Version? Ja, weil ich hab wirklich gemerkt, das Lied ist gut, aber der Sound ist so ein richtiger Kompromiss ans ja. Radio.
Also ich kann ja auch gar nicht auditiv sein, weil man hört ja in den Songs jetzt ihre Geschichte, ja, und dann lebt man ja damit so mit, weil es sind ja die Freunde. Und dann ist Raised by Wolves, finde ich total super interessant mit diesem Wolfsgebell da, wo finde ich auch sehr nach Boy klingt.
Ja,
ja, wo so viel Kompression. Diese Atmosphäre der Gewalt, in der sie da, da liegt jemand in der Blutlache, oh, schnell weiter, weil du könntest ja der Nächste sein. Dann finde ich halt, Iris ist jetzt musikalisch, haut es einem nicht vom Hocker für seine Mutter, die er da zum ersten Mal im Namen nennt, aber dieser Vergleich, der Stern, der leuchtet, aber er leuchtet noch, aber ist ja schon längst erloschen.
Ich glaube, als jemand, der die Texte...
The universe is beautiful but cold, da geht es, läuft es mir halt auch wieder.
Ich glaube, du bist runter. Da so stark drin,
dass ja, deswegen
das Musikalische dann...
nicht egal.
Nicht egal, würde ich nie sagen, aber... Da ich mich überhaupt nicht mit diesen Texten beschäftigt habe, höre ich das und schreibe zum Beispiel bei Iris, klingt wie ein Radiohit mit U2-Kopie an der Gitarre.
Cedarwood Road ist ja seine Adresse gewesen und finde ich super Gitarre-Riff. Und A Heart That Is Broken is a Heart That Is Open, das bringt er seine Freundschaft mit Kevin Friday.
Über den haben wir nämlich zu wenig gesagt. Der ist nämlich von Virgin Prunes und das war eigentlich immer eine Band, die Independent, Underground, ein bisschen immer so.
Und er hätte es ja eigentlich immer wissen müssen, weil er ist ja bis heute so ein bisschen auch die beratende Figur. Aber der wird halt auch älter. Und in dem Kosmos ist es halt so, wie es ist.
Und es gibt jetzt wieder zu Sinead O'Connor, Gavin Friday schreibt das Lied vom In the Name of the Father Soundtrack, You Made Me the Thief of Your Heart, und Bono schreibt den Text. Da gibt es jetzt halt die Zusammenarbeit und das Lied ist fantastisch. Gavin Friday, und der ist ja immer geschminkt und man denkt eigentlich, er ist ein Transsexueller oder sonst was. Und der kommt ja auch in dem Film Killing Bono, den müssen wir natürlich unbedingt erwähnen, weil da ist ja die andere Band, praktisch die Band, die dann immer mit dem Finger auf sie zeigt, jetzt trägt er den Scheißhut und
Neil
so.
Neil McCormick.
Also kann man empfehlen, sehr,
sehr lustiger Film.
Lustig und auch böse.
Er hat ein Date mit irgendeiner, keine Ahnung, hat halt die eine aufgegabelt und dann ist er mit ihr im Zimmer und sie sitzt auf ihm und hinter ihr an der Wand hängt der Bono, sein Kumpel, und er sagt, nein, das geht jetzt nicht.
Ja.
Super witzig.
Ja.
Ich bin nicht zur Tour. Ich dachte, es ist vorbei so, ich muss da jetzt nicht mehr hin. Dann habe ich gesehen, was ich da wieder ausgedacht habe. Shit, das ist ja eine super Idee. Den Laufsteg, die Leinwand ist auf dem Laufweg als Längsleinwand. Und die laufen dazwischen drin und haben auf einmal Suropa gespielt und haben Flüchtlinge eingeladen, auf die Bühne zu kommen aus Syrien, die da dann da rumstehen, während er singt, I have no compass, I don't know what's what. Also es ist so, da haben wir es wieder, ne? Oh nee, sagen die einen, die anderen sagen, wow, das passiert jetzt. Und da gab es ja auch dieses Massaker in dem Pariser Club.
Oh Gott.
Bei den die Eagles of Death Metal.
Bataclan.
Und dann sind sie in Paris, war das Konzert, wo sie dann die auf die Bühne holen und mit ihnen zusammen.
Das war das. Ja, das hat man gelesen.
Wen holen sie auf die Bühne?
Diese Band, Eagles of Death Metal.
Ach so. Nee. Ja, also das Plattencover von Eagles of Death Metal war ähnlich wie bei Bloodhound Gang, Show Me Your Hits. Also es waren halt Brüste und sonst was und das geht anscheinend nicht, ohne dass man dafür büßen muss. Schlimm. Ich habe bei Volcano noch geschrieben, Gitarre passt nicht zum Rest, und dann kann ich es nicht richtig lesen. Ich glaube, ich habe geschrieben, viel zu gut. Kann das sein?
Weil es auch sehr boyig klingt. Kann ich mir gut vorstellen, dass das meinst.
Ja, aber was mir echt auffällt, das ist extrem komprimiert, das Sound, und es ist so ein Ding, deshalb hört man Schlagzeug und Bass nimmer prominent raus, und deshalb finde ich, dass der Band-Sound durch auch die viele Produzenten und so verloren geht, und deshalb ist für mich Radio. Und das finde ich bei U2 extrem schade. Weil U2, finde ich, da gehört einfach Mikro in den Proberaum gestellt oder so und dann geht's ab. Aber das war ja schon lange nicht mehr so. Aber jetzt, finde ich, ist das so richtig Kompromiss ans Radio.
Tja. Oder halt das Alter. Wo man ja einfach.
Ich lasse es irgendwie nicht als Entschuldigung.
Was für mich seltsam ist, ist, dass das auf All That You Can Leave Behind alles so wunderbar funktioniert und auch Radio und so und plötzlich nimmer. Also ich finde, die Lieder sind einfach nimmer. Ich meine, sie haben keine richtig guten Ideen mehr und sie haben ja sogar gezeigt für mich mit dem Album, sie können konventionelle Popsongs schreiben und zwar richtig gut, und plötzlich geht es nicht mehr. Für mich, ich höre keine überraschenden Melodien oder schön irgendwas, was mich packt, was mich irgendwie. Ja. Und die Texte spielen für mich ganz wenig eine Rolle bei U2. Oder ich höre.
Ja, schade, man müsste sich eigentlich.
Ja, das ist wahrscheinlich ein entscheidender Punkt dabei. Aber
wenn
nur um die Musik geht, wird es für mich
ich immer. Glaub, ich finde, sie verlieren, abgesehen von den Texten, so ein bisschen Identität. Man möchte ja auch nicht, dass eine Band immer gleich klingt, aber mit After Baby und auch Pop.
Aber das ist das, was ich mit Schwamm gemeint habe. Das haben sie vielleicht so viel aufgesogen, dass sie halt irgendwo da mitschwimmen in dem Ganzen. Und wenn diesen ganzen Events immer, wo sich mehrere Künstler treffen, und dann verschwimmt es vielleicht tatsächlich.
Aber warum nimmt man dann, das verstehe ich jetzt nicht ganz, wenn man es eigentlich nicht mehr nötig hat, sage ich jetzt mal. Man ist ja in den Geschichtsbüchern des Pop drin und so. Warum muss man dann die angesagten Produzenten nehmen? Und so, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
Man will trotzdem irgendwie noch was erschaffen, aber es wird halt mit zunehmendem Alter und nicht Alter, aber mit was man eigentlich schon alles aus sich rauskauert hat.
Aber dann erschafft man doch was. Also es muss ja jetzt nicht sein wie Scott Walker, das kein Mensch mehr hören kann, aber dann erschafft man doch was, was raussticht und nicht mitschwimmt, wenn man
seinen Platz. Ich bin da nicht so streng. Rolling Stones, Beatles Solo, Spätwerk. Da gibt es ja die gleiche Diskussion, wie kann jemand so ein also nichtssagende Musik machen, der hört doch mal und so weiter. Ne?
Also ja, ich glaub, wobei Paul McCartney jetzt sicher wieder...
Ja, wieder, aber da gibt es ja auch ganz viel andere
Sachen. In der 80er muss man ja bei Altstars, also an einem Finger konnte man die, an einer Hand konnte man die absehen. Ja, das war halt das Soundproblem und dann hätte eigentlich jeder irgendwie gedacht, das ist jetzt das neue Ding und dann klingt halt das Schlagzeug ein paar Jahre später schon total scheiße und so. Ja. Muss man auch jedem zugestehen, aber jetzt hätte man ja gelernt aus der Geschichte eigentlich.
Also ich sehe es so, es gibt nicht mehr die Hits, es ist musikalisch vielleicht nicht mehr so interessant, weiterhin großer Live-Erfolg, da ziehe ich eine Linie wie bei The Stones, McCartney, Depeche Mode, Cure und sage, der kommt nicht mehr, also da gibt es immer Ausnahmen, aber so grundsätzlich, wenn man jetzt nicht Fan wäre, ich habe Depeche Mode zum Beispiel, das neue Album, das höre ich einmal durch und da merke ich mir zwei, drei Sachen vielleicht, aber wenn ich jetzt richtiger Fan wäre, würde ich auch viel mehr auf die Texte achten und so weiter. Und ansonsten musikalisch.
Das ist halt auch nicht mal neu. Also eben, es ist wie, weiß ich, wenn Kraftklub ihr erstes Album macht, drehen alle durch. Beim zweiten gibt es schon was Neues, was interessanter ist. Genau. Heutzutage geht es ja eh noch viel schneller als früher. Ich habe noch das Lied, wie heißt es denn? Song for Someone finde ich noch gut.
Für Ali, ja. Ein Liebeslied, sehr, sehr, sehr schön.
Siehst du, ich finde da mal ein Liebeslied gut.
Aha.
Und dann haben wir noch ein Album.
Ja.
Kommt da noch was dazwischen?
Dazwischen kommt die Joshua Tree Jubiläumstour. Und da spielen sie, also da spielen sie alle Trümpfe. Wenn U2 Trümpfe hat, dann spielen sie die aus. Natürlich, also finde ich eh super die Idee, die ich weiß gar nicht, welche Band damit angefangen hat, dass man ganze Platten einfach mal beim Konzert eine Platte durchspielt. Das ist ja für Fans super.
Ja.
Und ich habe das so, und dann war klar, scheiße, ich muss da hin.
Naja.
Und wir sind nach Brüssel, meine Frau und ich, und es war das zweitbeste Konzert. Vielleicht, also oder es ist fast schon gleich auf, weil es im Stadion gutes Wetter, der Mond geht bei One Tree Hill auf. Die Corbijn-Videos, die da auf der riesen Leinwand dazu laufen, sind perfekt. Und Edges Frau tanzt in Trip Through Your Wires, wo ich, oh, die Mundharmonika, und da tanzt aber die Frau auf der, ist super. Dann kommen die, bei Mothers of the Disappeared, kommen die Frauen aus dem Nebel langsam, man sieht am Anfang nur so ganz Kerzen und dann kommen die Frauen so raus. Und Exit wird zu einem Trump-Lied, das ist genial, was er da macht, dieser Psychopath, um den es da geht, das ist dann der Trump. Und und dann kommt einfach Greatest Hits hinter raus. Ne? So, und das war einfach genial. Und zwar entspannt, ich muss nicht mehr mich vorne reinquetschen, ich stehe da irgendwo hinteres Mittelfeld und genieße. Und dachte, ja, also das hat total funktioniert. Und dann kommt noch bis jetzt ein Album. Und das ist also, das soll ja der Zwilling sein, Songs of Experience. Und da geht es mir ähnlich. Viele, also Tanja, wie gesagt, auch großer U2-Fan, diese Art, das Qualität, also weil Innocence hat sie nicht überzeugt. Und mir geht es komischerweise, habe ich am Anfang gedacht, so, wow, ja. Aber da verfängt auch nicht viel. Summer of Love finde ich super, weil es geht um eben eigentlich so die Flüchtlinge, die dann, also nicht hier dieses Summer of Love, was man so grundsätzlich denkt, sondern...
Gute Gitarre, guter Schluss.
Die kommen hierher und sind halt nicht willkommen. Red Flag Day ist für mich totales frühes U2. Also die Gitarre, der Gesang.
Und es ist a Forest. Red Flag Day ist a Forest.
Und Landlady,
so viele
ein schönes Lied für die Alli, wenn man seinen Schlüssel vergisst und sie ist die Vermieterin, die ihn halt aufmacht. Da hat die Single auch überhaupt nicht verfangen für mich. You're the best thing. Das war auch wieder wahrscheinlich auch kommen. Wir brauchen eine Single. Aber ich war halt leider doch wieder beim Konzert dann. Und da haben sie das auch wieder super umgesetzt. Haben Acrobat zelebriert, was mir da sehr gut gefallen hat. Und auch diese neuen Songs haben da wieder gut funktioniert. Aber, ja, das sind, wenn ich jetzt überlege, welche YouTube-Platten höre ich mir an, und zwar in Gänze, dann ist jetzt so bei denen klar, also eigentlich, jetzt Vorbereitung auf den Podcast hört man nochmal rein, aber so grundsätzlich sind es noch ein paar Songs, aber es ist natürlich nicht mehr das, was einem umhaut, auf keinen Fall.
Ja, sie sind zum Teil gezwungen, kreativ, finde ich. Also dann halt doch nicht, weil es dann so Sounds-Dinger sind. Zum Beispiel bei dem Lied Love is Bigger Than Everything in Its Way, finde ich gut, aber die Sounds sind doof. Und das Love is All We Have Left klingt wie Coldplay auf dem schrecklichen Album Milo Silotoe, finde ich. Da denkt man so, hä, macht jetzt das Original die Kopie nach? Und das finde ich ein bisschen schade, wenn es dann so rauskommt. Was ich noch zu Red Flag Day, und das klingt wie a Forest, sagen möchte, das Thema von With or Without You wird so oft kopiert, also die Chord Progression wie die von a Forest. Also das sind so die zwei, die man fast bei jedem Lied, es gab ein Lied von Blink 182, wo man genau sagt, Moment, das ist ja auch eins von beiden. Also kommt immer.
Der Titel, den fand ich eigentlich noch am interessantesten, oder die Titel von den beiden, Songs of Innocence and Experience, als Anglistikstudenten weiß man natürlich hier, was die Stunde geschlagen hat, William Blake und natürlich Jim Morrison dann auch nochmal, der ja auch ein großer Blake-Fan war. Und ich habe hier noch ein Zitat gefunden in dieser Simple Minds Biografie, wo Charlie Burchill irgendwie die kennenlernt bei seinem Radio-Interview. Und er erzählt, er wird hier zitiert, he's quoting fucking Milton and all that. And I went back to Jim and said, I met these amazing guys und so weiter. Also Bodo ist schon auch belesen.
Klar.
Und ja,
eben der Schwamm.
Interessiert. Ja, genau. Der Schwamm, ja. Nicht nur biblisch, sondern auch in angelsächsischer Klassik.
Ja, aber wie gesagt, also so, da keine Ahnung, wie es weitergeht. Jetzt geht es darum, dass man vielleicht noch Konzerte sich anschaut und vielleicht immer so, oh, bitte macht nicht noch mehr Fehler, oder es soll auf keinen Fall peinlich enden. Stichwort
vielleicht
in Würde.
Sie mal wieder was wirklich Geiles.
In Würde altern, das mit, was jetzt läuft, da sie in Las Vegas auftreten und sagt, das ist ja eigentlich der Totengräber Las Vegas. Ne? Und jetzt haben sie, da ist halt diese, da sind sie halt wieder diese Technik-Freaks, oh, das müssen wir machen, wenn da diese unglaubliche Konzertkugel eröffnet wird. Larry nicht dabei. Da habe ich ja gedacht, mach. Ich meine, der Larry hat natürlich zugestimmt, aber ich dachte so.
Was macht er denn?
Der ist krank, der hat Rückenprobleme.
Okay. Er hat Rücken.
Genau, und das sind alles Dinge, die sich nicht so gut anfühlen.
Aber was hast haben
du das neue Lied schon gehört?
Atomic City.
Nee. Ja. Finde ich gut.
Ja,
Glamrock wieder.
Ich kann nicht mehr unterscheiden, weil ich sage, es ist ein gutes U2-Lied, das habe ich aber zu vielen anderen auch gesagt, wo andere sagen, es ist schade. Und deswegen kann ich überhaupt nicht beurteilen, warum das jetzt vielleicht wieder eine bessere Single ist als eine vorherige.
Ja, aber es ist halt trotzdem so produziert, nicht wie Unforgettable Fire, was ja auch durch den Produzent geformt wurde, sondern halt irgendwie dann platt und komprimiert, was weiß ich. Ich habe noch bei, und das finde ich ein bisschen bezeichnend, bei dem Lied von Songs of Experience, The Little Things That, wie heißt's?
Give You Away.
Give You Away. Da habe ich geschrieben, U2-Gitarre im Schlager. Und teilweise, wenn es halt nach Radio klingt, ist es halt auch ganz nah an Schlager. Marc sagt immer, ich habe eine Affinität
zum Schlager. Ja, das ist eindeutig.
Aber ich mag keine Refrains, also irgendwie stimmt die Theorie dann doch nicht.
Schlager-Refrains halt.
Ja, Schlager-Refrains.
Gibt es noch irgendwas, Berti, an irgendwas, was man noch lesen könnte? Du hast ja einiges erwähnt, an Biografien schon, Konzertfilme haben wir erwähnt. Gibt es da noch was? Fällt dir noch was ein?
Ich hab sicher, also ich bin ja auf keinen Fall vollständig. Ich kaufe mir ja nicht alles, wo U2 draufsteht oder drinsteht. Für mich, wie gesagt, frühe U2 bis Achtung Baby, Hunter Davies und dann das Bill Fanningham-Buch, wo es nur um diese Tour geht und alles, was danach kommt. Aber übers Internet hat man ja eigentlich, kriegt man ja so viel mit. Mhm. Dann, wenn man es liest, liest man es halt zum zweiten Mal.
The Edge hat keine Autobiografie, oder?
Nee. Bislang. Der hat ja den Film mit den It Might Get Loud, haben wir schon erwähnt.
Ja, ja, sehr, sehr guter Film.
Was ich noch ein ganz toller Fan-Moment fand, als haben sie ihre Tour gemacht, auch durch diese US-Talkshows, bei Jimmy Fallon waren sie. Und eigentlich war dieses Songs of, ich glaube, Innocence draußen, aber sie hatten gerade diese Tour Joshua Tree. Und statt, dass sie dann einen Song aus dem Album spielen, haben sie Buddha the Blue Sky gespielt im Studio. Mhm. Mit, wo halt Studiopublikum und Trump war ja gerade da noch Regent und es ist eine einzige Abrechnung bei diesem gesprochenen Teil, Orange Guy, also ganz klar, der Mann mit der Frisur und am Schluss Run into the Arms of America und im Hintergrund laufen so abwechselnd US-Militär und Nordkorea-Bilder. Mhm. Also jetzt haben wir zwei Clowns, die beide einen roten Knopf haben und ich habe einfach nur, da singt dann All I Can Think Of Is My Son, ich habe nur noch Angst um meine Kinder. Und das war aber so ein wahnsinnig starker Moment. Mhm. Und die rotzen das so raus, so richtig pissed off. So sagt, was ist Rock'n'Roll, muss, da muss eigentlich Wut sein. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, das ist schon alt, aber das kriege ich halt auch noch hin.
Wieso muss das jetzt jemand aus Irland machen, wenn jetzt im Moment Trump Hitler eigentlich kopiert in dem, was er sagt?
Finde ich ja, das ist aber wieder die Frage nach, das hatten wir ja schon jetzt öfter, was kann Musik oder Popmusik überhaupt ausrichten? Irgendwie ist eh nicht nur Preaching to the Choir letztlich und die anderen erreicht sowieso nicht. Und so ein New Yorker Jimmy Fallon Publikum ist natürlich klar, das funktioniert. Ja, ja. Aber ja, und die anderen schauen sich es nicht an oder schalten um oder gucken Fox News.
Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen aus Las Vegas und ich war extrem überrascht. Edge spielt Akustikgitarre und sie spielen Seconds von War. Also wo ich schon damals gedacht habe, hä, singt das jetzt die Edge? Und ich glaube, er singt eine Strophe und dann übernimmt Bono wieder und spielt noch irgendwas von, ich weiß nicht, ob sogar Two Hearts Beat as One war. Also das finde ich cool, wenn man, also mag ich eh immer, wenn
auf dem Konzert Sachen ausgraben.
Irgendein Album Lied.
Also sie spielen ja Achtung Baby komplett. Das ist ja auch da das Konzept. Also mit dieser, wo sie natürlich technisch da auch super Sachen anstellen können. Und ich glaube, sie wissen auch, das ist halt die Platte. Und dann machen sie aber wohl den Deal, dass sie dann im zweiten Block solche Sachen ausgraben.
Ja, ich finde es auch bei The Cure immer super. Da gab es ja eine Live-LP, Paris heißt die. Das sind echt nur von 17 Seconds Lieder, die ich immer am besten fand. Aber die eigentlich außer Eishaus, wie ich schon oft erzählt habe, niemand kennt und super. Mhm. Und Bono war vor kurzem, ich weiß nicht, ob es beim Jimmy Fallon oder beim Stephen Colbert war, allein und wahrscheinlich wegen der Biografie.
Surrender,
ja. Dann, ich weiß gar nicht mehr, was er gesungen hat. Aber U2 ist jetzt halt auch wie viele Bands ein bisschen museal.
Ja.
Und man zeigt dann seine Kinder, pass auf, das ist Musik aus unserer Zeit, hieß es früher.
Genau.
Letzte Frage, wie fandst du die Autobiografie? Im Spiegel wurde sie wahnsinnig verrissen und ich habe sie daraufhin dann mit großer Neugierde gelesen.
Ja, aber das hatten wir ja schon. Ne? Da hat war im Spiegel in der Redaktion wieder ein Bono-Hasser. Ich darf ich's machen!
Ja, ja, ja.
Weil eigentlich außer diesem Verriss habe ich mehrheitlich eher positive oder so grudgingly, würde man sagen. Also so mit zusammengebissenen Zähnen. Ist nicht schlecht. Und er ist halt doch selbstironisch. Und,
ich sag, der Marc immer, ich will's eigentlich gut finden.
Ja, genau.
Ich will's eigentlich scheiße.
Exakt. Ich fand es super.
Ich auch.
Und auch wie er es schafft, nicht jetzt runterzubeten, was er alles so macht, sondern immer wieder dieses Biografische mit der großen Brille. Ja. Und also kommt da überhaupt nicht prätentiös daher. Außer, dass man eine überhaupt sowas veröffentlicht, klar, da können wir natürlich
sagen. Ja, das macht.
Aber fand ich super und das vielleicht sogar interessanter tatsächlich als die zuletzt veröffentlichte Musik.
Ja.
Und er geht mit seiner 85er Frisur hart ins Gericht.
First Division Football. Das ist Vorbild für alle Fußballfrisuren danach.
Also eigentlich hat er alles falsch gemacht bei Live Aid.
Und es war die Stiefel,
ja.
Ja, Wahnsinn.
Okay, dann sind wir am Ende. Mehr gibt es nicht von uns über YouTube. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt. Nein, es gäbe sicher noch mehr.
Aber irgendwann ist auch
irgendwann mal.
Man muss mal loslassen.
Outtakes, B-Seiten.
Loslassen.
Was soll das jetzt?
Also gut.
Ich werde hier gemobbt.
Wir hören uns demnächst wieder mit einer regulären Folge, mit irgendeinem Überraschungsjahr. Entweder gehen wir rückwärts oder vorwärts. Wir wissen es noch nicht genau. Und wünschen euch alles Gute. Danke, Berti.
Das war sehr
super,
sehr
super interessant. Und
war mir eine Ehre.
Wir lesen jetzt alle die Texte.
Everything you know is wrong. Als SuTV-Zitat.
Super. Und bis demnächst. Dreht nicht durch. Ciao.
Ciao.
Ciao.